saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da. Da wird nicht umeinander, du, da wird ein ewig Ritt. Wenn's mir schmeckt, na sauf ich. Wenn's mir nicht schmeckt, sauf ich nicht. Ja, saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da. Von früher mein Gewissendruck, zwingst zu viel Alkohol. Da hab ich oft gar nimmer gewusst, was ich jetzt machen soll. Doch heute denk ich mir gar nichts mehr und lebe in Harmonie. Jetzt hab ich ganz eine primitive Philosophie. Ja, saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da. Du wohnst mit Reis, da glaub ich nicht, dass irgendwann was fehlt. Denn es gibt ja eh noch zwei Menschen auf der Welt. Ja, saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da saufst, na stirbst. Und saufst du nicht, stirbst, da.
Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral und Stream, der nicht takt. Anycast hier, Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 54.
Ja, ja.
Ja, hier in Berlin auf der Couch Dennis Mohat.
Hallo.
Am Telefon von Göttingen, Cornelis Kater.
Guten Abend, hallo.
Ja, schön, danke Skype, danke Microsoft und Renke Brun hier, ne?
Komm, Conny, das hast du mit Absicht gemacht, genau, oder?
Da muss sich ja wieder einer verschlucken und wenn es die Technik ist, also die ist mit dem Internet-Dings da.
Es kann sein, dass hier noch irgendein Upload läuft, aber...
Ja, natürlich. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur...
Ja.
Da haben wir Dennis endlich mal abtrainiert, ja?
Ja.
Ständig hier Dings laufen zu haben.
Torrents laufen zu lassen.
Torrents genau. Laufen zu lassen, ja. Und dann fängst du damit an.
Na, immerhin läuft der Stream,
ist kein
die Aufnahme
Torrent.
Läuft.
Ist kein Torrent, okay.
Es wird besser bestimmt. Aber ganz legal, also bitte.
Die Latenz zu Cornelis ist gerade ein bisschen lang, kommt mir so vor.
Ja und? Ich kann es nicht ändern. Es muss immerhin durch dieses ganz lange Kabel, einmal um den Schrank herum, hinter den Schreibtisch, in die Fritzbox, durch das Internet. Dann bei Cornelis wahrscheinlich nochmal.
Über Satelliten?
Ja, über Aluminium. Das Wasserflasche ist da unten.
Ach, das meine, okay. Ja, klar. Ja gut, nee, ich wollte ja nochmal, muss ja auch mal gucken.
Durch den Harz.
So.
Durch den
Harz. Wie man hört,
leicht.
Ja.
Ja, und besonders die Live-Hörerinnen es festgestellt haben werden. Vorsprung durch Technik. Audi ist auch bei uns ganz weit vorn.
Ja, wir haben neue Technik.
Genau.
Wir haben jetzt dasselbe wie...
Nein, das Gleiche.
Das Gleiche wie die famosen Wikigeeks AD. Mhm. Wofür auch gleich mal glaub ich, zu sprechen kommen vielleicht. Jedenfalls... ganz neue Technik, wir experimentieren ein bisschen noch rum, wir sind ganz fertig eingerichtet, es ist alles noch ganz frisch. Wir sind so wie junge Fohlen, dreimal gegen die Wand gelaufen jetzt in der Stunde Vorbereitung. Demnächst, in der nächsten Sendung haben wir dann auch irgendwie Räuspertasten, das hat heute noch nicht geklappt. Aber so langsam wird es. Und
ja.
Ich hoffe, die Sendung wird geil.
Wird alles besser.
Ich finde auch, es ist nicht so schlimm wie das wackelige, komische Klinkenkabel früher immer. Das war ja auch nicht so toll. Also dagegen geht es jetzt wirklich. Ich finde es gut.
Ja. Ne? Neu ist ja bekanntlich immer besser.
Ja. Wie waren deine vier Regeln? Erzähl sie nochmal. Ich finde sie so grandios.
Es gibt vier
goldene Regeln für ein gedeihliches Miteinander. Die erste ist, neu ist immer besser. Die zweite, Redundanz ist immer gut. Die dritte, Redundanz ist immer gut. Und die vierte, zu viel Zwiebeln in einem Gericht gibt es nicht.
Ja, wenn wir schon beim Assitum sind, wir haben ein Update.
Ja, wir wurden gefragt nach einem Bierpong-Tisch-Update.
Aber ist das nicht eher die Kategorie für noch Fragen? Weil wir noch Fragen noch nicht haben.
Nee, lass das mal jetzt machen, weil der Mr. Mo, der die Frage gestellt hat, muss nämlich um 10 hier die Segel streichen schon. Deshalb machen wir das jetzt mal.
Sind ja auch Metathemen, alles was selbstreflektiv ist, gehört auch zum Anfang.
Ja, war.
So, irgendwie. Jetzt bin ich gerade durcheinander.
Ja.
Ach, da haben wir es. So, ja, und zwar, der Bierpunkttisch, der ist immer noch nicht finanziert. Ja, es ist immer noch 7,60 € oder so im Schälchen. Wir haben auch noch nicht den PayPal-Button, über den wir jetzt.
Was für ein Button?
PayPal-Button, über den wir seit Monaten diskutieren. Cornelis wollte dafür seine Dings hergeben, hat er gesagt.
Ich hab jetzt demnächst Zeit. Ich feiere morgen.
Ich gebe dir auch gern her.
Ich fahre ja morgen in Urlaub.
Du musst nur mal gefragt werden, wo ich sie hingeben soll.
Du kannst das aber trennen, ne? Was dann für uns ankommt und was für dich ankommt. Kann man irgendwie bei PayPal so ein...
Ich richte das alles sauber ein. Ich habe morgen Urlaub, ich habe ab morgen Zeit und habe extra mir in meiner Glashütte in Brandenburg mir vorgenommen, einfach ein paar Dinge zu tun, für die ich noch nie Zeit hatte.
Genau. Und wenn es den PayPal...
Da beim PayPal nie Geld bringt, irgendwie ist das kein Problem, das zu trennen. Da kommt vielleicht einmal in 2 Jahren 10 Euro für mich. Und der Rest ist dann Anycast. Das kriege ich hin.
Okay. Ja. Ja, wir werden das schon irgendwie machen. Und dann kann man auch wieder funden, sozusagen. Wir haben auch bestimmt mal irgendwas versprochen.
Nee, das ist ein Bierpong-Tisch.
Ja, aber das dann, wenn... Ach genau, haben wir nicht gesagt, dass immer, wenn Leute da sind...
Genau, dass wir Bierpong dann spielen. Ja. Also ich bin immer noch dafür, für 20 Euro einen Tapetiertisch zu bezahlen.
Komm. Nein, das ist nicht so cool. Wir können die Diskussion jetzt gerne nochmal führen. Ja, Redundanz ist ja gut, wie wir gelernt haben. Das ist ja die deutsche Bierpong-Liga und die vertreibt schöne Tische.
Ja, aber es ist auch nichts anderes als ein Tapeziertisch.
Ja, mit Aufdruck.
Mit Aufdruck. Jedenfalls, um nochmal reinzuspringen, wir haben ja diese Rubrik noch Fragen. Wir haben, glaube ich, nie richtig angekündigt, was wir damit machen wollen. Und jetzt machen wir es mal richtig. Ihr könnt uns da fragen, also wir werden irgendeine Frage immer beantworten. Eine, mehr gibt's nicht. Das ist halt
das ist eine Regel, die du dir gerade ausgedacht hast, weil jetzt auf einmal 10 auf einmal kamen.
Naja,
ich wollte gerade fragen, wie das zu verstehen wird später. Na gut, mal gucken.
Ja, ich bin auch überrascht davon.
Das war auch nur ein Spiegelstrich auf der obersten Ebene später, das geht schon.
Ja.
Naja.
Jedenfalls, wir sind da sehr offen für Fragen, die auch nichts mit der Bahn zu tun haben. Wir sind da, glaube ich, so. Als letztes, oder nee, als vorletztes noch, wenn wir einfach noch auf die letzte WikiGeeks-Folge hinweisen, würde ich ganz toll, fände ich ganz toll. Wir waren zu Besuch, ich und Recke.
Ich gehöre da zum Team, aber egal.
Also du fühlst dich immer noch wie ein Besucher da an.
Ach so, okay. Ja, vielen Dank.
Er wohnt da ja auch nicht. Im Gegensatz zum Rest wohnt er da ja auch nicht. Ja.
Das stimmt.
Jedenfalls, Renke, zu seinem Vorteil ist jetzt auch vorbei.
Oh nein!
Ja. Und die letzte Folge...
Entschuldigung, ich habe gar nicht deswegen oh nein gesagt. Ich habe oh nein gesagt, weil dieser Standard-Bierpong-Tisch nämlich ausverkauft ist und derzeit nicht lieferbar.
Ja, dann kommt mir doch ein Tapeziertisch.
Nein!
Weißt du, was ich noch machen möchte gerne auf den Remotes? Ich möchte gerne...
Das Gebrauchten.
Wir haben ja 1 und 2 hier noch.
Ja.
Ich würde gerne noch irgendwie... Jeder darf sich 2 Sounds aussuchen. So. Weiß nicht. Kann man dann einspielen. Jedenfalls...
Ich finde das total unfair.
Ja, dann musst du hier öfters hier sein. Cornelis, das ist halt so, wenn man wenn man im Pöbel unten sitzt, das ist halt, hat man nichts von.
Programmier doch was.
Ja,
ein Webinterface für.
Ja.
Warum nicht?
Machen wir mal. Und dann als letztes, Renke.
Die Tische sind alle ausverkauft.
Oh,
ja.
Dein scheiß Tisch.
Hallo, wir wurden hier nach einem Update gebeten. Genau, es wurden erst 7 € gespendet, das möchte ich mal sagen. Ja, da kostet mich 110 das Set mit ein paar Bechern und Plastikbällen, auch genannt Tischtennisbälle mit Aufdruck.
Ich mache dir einen Vorschlag.
Pass mal auf, Moment.
Wenn wir tapeziert sind,
darf ich mal zu Ende ausreden jetzt? Nein.
Dann erhöhe ich
den Pott. Und es gibt noch 7 € sind noch drin und die haben wir alle im Mai auf der Republika eingesammelt. Alle 7 €. Ja, seitdem ist nichts passiert.
Ja.
Das ist schon wieder 5 Monate her. Anhalb.
So, und in einem Monat gibt es neue Tickets für die nächste Republika, ich weiß.
Ja.
Jedenfalls, Tapeziertisch.
Aber eBay-Bierpunkttische. Ja.
Aber es gibt auch bierpongshop.de, habe ich gerade gesehen.
Weißt du, was ich mache?
Was?
Bereite jetzt eine Brücke zum nächsten Thema vor.
Das hast du gerade schon versucht. Wir sind
so,
jetzt aber
und dann, ich werde einfach so einen Tapeziertisch kaufen und dir über den Kopf ziehen. Jetzt du.
Moment.
Ah,
hier sind Tischsets. Das ist doch jetzt viel wichtiger.
Das ist nicht wichtiger.
Guck mal hier, hier gibt's noch Classic, ja? Bierpong Tisch Set Logo Table Silverline.
Kann man
ja?
diesen Aufdruck bestellen für Tapeziertische?
Ach, das ist doch scheiß.
Das ist doch scheiß.
So, Lieferzeit 2 bis 3 Werktage. Guck mal einer
wie
an.
Wie viel?
105 Euro, ja? Mit 50 blauen und 50 roten,
Ach, die Buttonbecher noch.
Ja, genau.
Ja.
Und man kann nämlich den ich möchte das nochmal sagen, den Tisch zusammenklappen und dann hat man einen Koffer. So, und jetzt kommst du.
Macht ein Tapeziertisch so ähnlich.
Das hat aber immer noch keinen Aufdruck.
Die können wir uns noch ein paar Addicts, dann passt das auch.
So, wir brauchen ein Incentive, genau. Mr. Mau hat völlig recht, den haben wir auch schon mal geliefert. Wenn dann Gäste mal in Berlin zugegen sind, dann sind wir gerne für eine Partie Bierpong zu haben. Und wir geben sogar das Bier aus. So, sag ich jetzt mal einfach so.
Ja.
Machen wir.
Apropos Hörereinbindung.
Genau.
Einbindung.
Cornelis,
das ist die 12. Überleitung.
Cornelis, du weißt das noch gar nicht, ne? Aber Cornelis, was machst du denn am 1.?
Ich bin ja. Jetzt ist der Monat verschwunden. Sag nochmal.
Der nächste Monat ist November, Cornelis.
Was? Nein, Skype hat den Monat geschluckt. Ich habe noch gehört, was machst du am 1.?
Ja, genau. Ich habe dann aufgehört zu reden, weil du gerade geredet hast.
Ach so.
Ja.
Am 1. November also.
Ja, genau.
Sekunde.
Was passiert da bei dir?
Es ist ein Samstag.
Da bin ich mit dem bekannten Sven podcasten im Ruhrgebiet.
Im Ruhrgebiet.
Du gehst fremd?
Macht er doch immer. Hörst du nicht schöne Ecken oder was?
Aber wollte gerade sagen, sind wir die Affäre.
So, Moment.
Genau.
Ruhrgebiet.
Also da bin ich vermutlich nicht da.
Ja, wann wollt ihr da denn aufnehmen? Morgens um 8, dann könntest du noch nach Berlin schaffen.
Oh, das ist noch nicht ganz klar. Mehrere Folgen am Stück. Wir fahren halt kreuz und quer durchs Ruhrgebiet und machen so Extrem-Podcasting wie schon mal. Das war schön. Ich weiß noch nicht geplant.
Wo geht's denn diesmal hin? Kann man da Spoiler...
Wenn ich das wüsste, würde ich spoilern, aber ich weiß es nicht.
Okay.
Sven hat gesagt, er hackt sich was gerade zusammen, er ist irgendwo im Urlaub und überlegt sich was. Ich weiß nicht, was erzählt doch einfach mal, dann kann ich hinterher gucken, was da passt.
Es gibt ja die kleine Tradition, der Anycast macht Betriebsausflug und nimmt Hörerinnen mit. Ja, wir waren mal im Stadion, das hat ganz gut geklappt, da ist tatsächlich jemand mitgekommen, aber auch nur, weil es die Karte umsonst gab. Und jetzt wollen wir, ich werde das mal kurz, den Link habe ich, um den mal in den Chat zu schmeißen, mal raussuchen. Wo ist das denn jetzt? Zölle. Also, wir wollen zur GWF, ja? Die GWF ist die German Wrestling Federation und die macht einmal im Monat hier am Ostbahnhof so eine Wrestling-Veranstaltung, ja? Die Berlin Wrestling Night, geht jetzt am 1. November in die 29. Ausgabe. Und kostet 15 Mark, also Euro Mark, und startet um 18 Uhr. Ja.
Ja. Mhm. Da gucken wir uns Wrestling an.
Genau, da wollen wir mal hingehen. Da wollte ich eh schon mal ewig hin.
Und ich gedacht, aber ist es dann auch so, du hast mir ja mal erzählt, wie Wrestling funktioniert, um einen kleinen Exkurs zu machen. Es ist eine Entertainment. Und es ist eine Mischung zwischen Sport und wir faken ein bisschen. Es ist choreografiert teilweise.
Ja, nee, also die Ergebnisse sind festgelegt sozusagen, ja, damit man nämlich alles wie so eine Seifenoper, man nennt es auch Rope Opera, ja, zwischen den Seilen, verstehst du?
Aufziehen kann.
So funktioniert, genau, Kampf gut gegen böse, wie man das so kennt. Ja. Und dann gibt's halt Kämpfe. Und die Kämpfe natürlich, da hast du halt schon einen gewissen Teil von Athletik. Also du musst halt irgendwie fit sein, weil sonst gehst du da total unter. Und das ist halt auch nicht ganz schmerzfrei. Weil wenn du halt irgendwie so aus 2 Meter Höhe halt auf den Ringboden fällst, das ist zwar alles ein bisschen weicher, aber das ist jetzt nicht...
Ist noch so präpariert, dass es schön knallt.
Genau, da ist meistens noch sind so Holzbretter drunter verlegt. Die sind nicht dafür da, dass es irgendwie besonders stabil ist oder so, sondern einfach nur, dass es nochmal so Rums macht, richtig laut.
Und das können wir dann auch hier in Berlin erwarten.
Genau, aber trotzdem, aber das ist halt, das tut dann halt schon ein bisschen weh. Und deshalb gibt es auch immer viele Verletzungen und so. Das würde ich mir mal gerne anschauen. Wir können ja mal kurz, weil der so schön ist, ja, diesen Text verlesen, wenn wir nicht auch die ganzen Namen der deutschen und europäischen Wrestler, die hier antreten werden, von denen ich ein paar sogar kenne, vom Namen her zumindest. Also der Bewerbungstext lautet wie folgt: Berlin Wrestling Night 29 am 1. November, Doppelpunkt. Ja, und dann: Durch die Ereignisse im Main Event der letzten Veranstaltung in Berlin kommt es bei der Berlin Wrestling Night 29 am 1. November zum Match Dark Society, die besteht aus Ahmed Chair, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Chair vielleicht, weiß nicht, Korai und, Achtung, besonders schön, Salsa Kid Rambo, ja, gegen Pascal Spalter, Crazy Sexy Mike und Pete Bouncer. Zusätzlich wird es zum Stuhlkampf zwischen der Cash Money Mafia und Ivan Kiev gemeinsam mit Chris Colin bei der Berlin Wrestling Night 29 kommen. Eintrittskarten bekommt ihr wie üblich an der Abendkasse im Vorverkauf oder Reservierung.
Ja, ja. Ja, das freue ich mich schon, weil ich habe das noch nie, ich habe das bisher nur im Fernsehen gesehen.
Ja. Ich glaube, also da kommen halt immer, das, so die Videos, die ich gesehen habe, da sind halt immer so, weiß ich nicht, ich würde mal so schätzen, zwischen 100 und 300 Leute sitzen da.
Ist doch sehr familiär, oder was?
Genau. Ist halt ja, so eine kleine Veranstaltung irgendwie, alles ganz nett und sieht halt, ist halt auch, die haben halt nicht so, ja, was soll man sagen, haben halt
es ist doch
so,
mit Liebe gemacht.
Ja, und die haben halt nicht so, bei uns beim Fernsehen sagt man Production Value, ja. Da wird halt nicht so viel Kohle in die Produktion gesteckt, weil sie einfach nicht da ist. Weil, ne, wenn du irgendwie 200 Leute da für 15 Euro reincheckst, kannst du ja ausrechnen, was an Geld zusammenkommt, dann gibt's noch ein paar Sponsoren, ja. Und vielleicht hat man sogar Glück und kann irgendwie noch so ein bisschen Kulturförderung abgreifen. Aber so viel Geld hat man dann nicht, ja. Und so allein so ein Ring ist halt schon ganz schön teuer, dann muss es auch noch irgendwie anständig ausgeleuchtet sein, dann willst du das auch noch irgendwie aufnehmen auf Video, um das die DVDs davon vertreiben zu können und so. Das ist schon alles irgendwie recht teuer und so viel Geld ist dann doch nicht da. Der Ring ist auch ein bisschen kleiner als so die Ringe, die man so aus größeren Ligen kennt, aber das dürfte, glaube ich, dem Spaß keinen Abbruch tun. Und solange es da irgendwie Bierchen gibt, ist alles gut.
Und um den Faden wieder zu schließen, wir würden gerne mit Hörerinnen dahin gehen.
Oder? Genau.
Meldet euch einfach auf den bekannten Kontaktwegen.
Genau, wer da in Berlin ist, ja, sagt einfach Bescheid. Wer auch nicht in Berlin wohnt, sondern einfach nur hierher kommt irgendwie oder das Wochenende hier ist, der kann uns auch vorher Bescheid sagen und wir holen dann schon mal ein Kärtchen. Und dann gehen wir da abends mal alle zusammen hin und gucken mal, was da passiert.
So viel dazu.
Wer Lust hat.
Ja, ich muss mal gucken, ob das sich irgendwie unterbringen lässt, da noch flott rüber zu fahren. Mal schauen.
Also wie gesagt, 18 Uhr steht hier. Ich weiß jetzt nicht, wann Einlass ist. Das müsste man irgendwie nochmal genauer recherchieren. Ja. Es ist halt alles ein bisschen
eng?
Nee, ich meine jetzt die Website von denen. Also könnte man auch, also
spärlich ist sie was.
Ja, also könnte man besser gestalten, ja, über, also so Überblick und so. Naja,
dann weiter geht's.
Das Imperium informiert.
So. Und zwar, die Story hat sich ein bisschen schnell entwickelt. Kurz zusammengefasst, es geht um Mike B. Das sollte mittlerweile ein Begriff sein. Und zwar geht es um einen Brandenburger Neonazi. Das ist auch sehr gesichert. Er ist Frontmann irgendeiner Nazi-Band, hetzt gern ordentlich. Ist auch dem brandenburgischen Verfassungsschutz sehr bekannt gewesen. Lustigerweise war Mike B. ist scheinbar so auf den Kopf gefallen, dass er Jurist war oder ist. Wie heißt es so schön? Wer nichts kann, wird Jurist oder wer nichts wird, wird Jurist?
Nein, wer nichts wird, wird. Und wer das nicht kann, wird Lehrer.
Ach so.
Oder Sozialwirt. Naja.
Jedenfalls, er ist dann von Brandenburg nach Bayern gegangen und in Bayern hat man scheinbar irgendeinen Kaff im bayerischen Lichtenfels. Wurde er sogar mit Zeitungsartikel gefeiert, ein neuer Richter am Amtsgericht. Stellt sich halt nur raus, dass er halt ein halbes Jahr dort gearbeitet hat und der bayerische Verfassungsgericht hat natürlich Informationen gehabt, der brandenburgische hat gesehen, ja, Mike B. zieht um, wir sagen mal den Bayern Bescheid. Die Bayern so, ja, haben wir mitbekommen. Aber haben es nicht an die Justiz weitergegeben.
Genau. Offensichtlich so, ja, wissen wir, dass der hier ist, danke für die Info.
So, und da hat er, und jetzt ist die Nummer, dass er am Ende, du musst ja, bevor du Richter wirst, doch so schreiben, hier Verfassungstreue unterschreiben.
Ja, genau, also zumindest in Bayern ist das
genau. Dabei. Und da haben die jetzt gesagt, naja, ja, da hat er ja gelogen dabei, dann kann er rausfliegen. Ist ja jetzt Das heißt, am Ende ist er, glaube ich, hat er selber verzichtet. Auf sanften Druck oder so, keine Ahnung. Ich müsste mal das Update sonst jetzt mir holen.
Also der ist wohl, die haben ihn wohl, ich weiß nicht, ob er, ich glaube nicht, dass er freiwillig gegangen ist.
Ich habe es freiwillig gelesen, ich gucke es jetzt nochmal nach. Oh, es gibt bei der Bild ein Foto. Justizkommissar, das trug der Neonazi-Richter unter der Robe.
Oh, er ist tätowiert.
Ui. Aber exakt so einem Richter möchte ich nicht begegnen.
Ja, also, ne, so ist halt. Was mich eher wundert, ist, dass es offensichtlich... Oder
und zuständig war er für Nachbarschaftsstreitigkeiten und Verkehrsunfälle.
Verkehrsunfälle habe ich ja auch mal gemacht, hier.
Was sagt das jetzt über dich aus?
Eigentlich ist das ganz drollig, das mit den Verkehrsunfällen, möchte ich mal sagen. Weil wenn man sich da so ein bisschen in dieses Verkehrsrecht eingewurschelt hat, dann ist das im... Also ich meine, das ist halt oft so, ja, das ist halt immer im Wesentlichen das Gleiche und manchmal so, hat man so ein paar speziellere Sachen, wo man ein bisschen lesen muss, aber das ist eigentlich ganz nett, weil das ist so, das ist noch, ja, wie soll man das sagen, viel, viel Bürger, menschennäher oder was auch immer, weil ein Auto hat halt fast jeder,
ja.
Und deshalb hat auch fast jeder mal einen Autounfall und viele davon landen vor Gericht, ja, das heißt, da kriegt man echt so einen schönen Querschnitt aus der Gesellschaft, was man jetzt vielleicht so im Handelsrecht, ja, oder im sonstigen Wirtschaftsrecht nicht unbedingt haben sollte.
Ja.
Ja, du kannst doch Strom.
Ja, aber ich will jetzt mich nicht bewegen. Also.
Achso, sollte ich für dich Strom
nehmen? Ja, ja, super.
Ich steh mal auf und guck mal, wo das hier ist.
Ich könnte da dann, na, in der Tasche da, in der braunen Tasche.
Ah ja, in der braunen Tasche, super.
Ja, ja.
Passt zum Thema.
Und dann müsstest du es anschließen noch.
Ja.
Was gibt es eigentlich noch zu Mike B. zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ist die Frage, was macht er jetzt, was wird er jetzt? Wird Anwalt, oder? Der hat ja Jura studiert, sauber abgeschlossen.
Ja, also offensichtlich gut. In Bayern ist so auch die Voraussetzung...
um Richter zu werden höher, oder?
Ja, also eigentlich schon. Nur ist es halt auch wieder auf dem Land im Kaff gewesen.
Ja,
und,
wo Richtermangel herrscht.
Ja, genau. Und dann ist es halt schon so, dass wenn du halt... Also ich kenne das halt aus Niedersachsen, da ist es so, da sagt man, 2x8 Punkte im Examen musst du gehabt haben, aber wenn du von Anfang an sagst, hier, Kollegen, ich würde halt gerne irgendwo nach Hintertupfingen, ja, dann wird da auch mal sozusagen, werden da mal beide Augen zugedrückt, weil die dann wissen, oder zum Beispiel, ich möchte da hin, weil da habe ich Familie oder keine Ahnung was, ich möchte da wohnen, irgendwie sowas, dann nimmt man sozusagen auch schon mal, in Anführungsstrichen, schlechtere Bewerber, weil man halt einfach Leute für die Fläche da braucht.
So. Aber was mich jetzt interessieren würde, hier steht, dass er scheinbar auch schon wegen Aufforderungen zu Straftaten und Volksverhetzung verurteilt wurde.
Ja.
Ist das nicht ein Ausschlusskriterium fürs Richteramt?
Nee.
Ah.
Interessant.
Ab einem Jahr Freiheitsstrafe.
Ab einem Jahr. Also dann auch,
genau,
wie auch für Polizisten ernst wird.
Genau, wie bei Beamten auch.
Ah, okay. Genau.
Also, weil, wenn der Witz ist ja, ne, jetzt kommt wieder Kriminologie, jeder begeht mal eine Straftat. Ja,
vermutlich
also
ständig.
Sag mal, also auf jeden Fall hat jeder von uns schon mal irgendwie eine Ordnungswidrigkeit begangen. Ist bei Rot über die Ampel gelaufen, gefahren, wie auch immer. Und bei Straftaten ist das auch so.
Kaugummi weggeworfen, fu.
Natürlich immer sozusagen
also willst sagen,
am unteren Rande, am unteren, also es gibt, man nennt das die umgekehrte J-Kurve, ja. Man stelle sich ein XY-Diagramm vor, ja. Und dann hat man auf der X-Achse die Schwere der Tat, ja, wo ganz rechts wäre irgendwie so Mord. Und auf der Y-Achse die Anzahl der Personen, die sowas tun. Genau. Und dann hast du so ein umgekehrtes J. Am Anfang hast du so ganz viele, die so ganz kleine Sachen tun. Und dann macht das so eine Kurve und es nähert sich dann irgendwann null an. So.
Ja.
Genau. Und deshalb muss man nämlich sagen, aha, man hat also so einen Großteil von Menschen, die irgendwann mal Scheiße bauen, ja, und dann werden sie auch vielleicht dabei erwischt.
Ja.
Und weil wir aber wissen, dass das völlig normal ist, dieses, wie man es so schön nennt, abweichende Verhalten in der Kriminologie.
Man sagt man auch, okay,
ja,
ich das nicht unfehlbar.
Genau, und dann musst du halt nicht unbedingt nochmal oben drauf schlagen, weil davon wird's halt nicht besser, ja, weil es ist halt irgendwie normal, liegt in der Natur des Menschen, dass mal was schief geht und man sich mal dann.
Vor allem, wenn man sich das Strafgesetzbuch anschaut, wie schnell man da irgendwann mal Mist bauen kann. Das fängt ja irgendwie bei Schwarzfahren an.
Ja, und hier Beleidigung.
Und Beleidigung, und ja.
Viele Leute, ich ständig beleidige jeden Tag, will ich gar nicht wissen.
Ihr seid alle Arschlöcher, wisst ihr das? Um jetzt nochmal, klick, Counter hoch.
Ja, ihr seid alle Arschlöcher, da kann
ist
man schon wieder überlegen.
Beleidigung,
ja,
ich
da
weiß.
Genau, ja.
Ich weiß. Deswegen sind alle Bullen Schweine erlaubt und sie Bulle, sie sind ein Schwein nicht. Ja, ja.
So ist das wohl, genau. Ja. Yo.
Um aber vielleicht bei komischen Juristen zu bleiben. Es gibt eine Studie. Ich habe jetzt natürlich nicht gelesen. Ich lese eigentlich nie. Ich verlinke nur. Ich muss mir mal angewöhnen, mich richtig vorzubereiten. Und zwar...
Warte, du packst die Links da rein, weißt aber nicht, was dahinter steht.
Nee, ich habe sie mir durchgelesen, bist aber vergessen wieder.
Die Überschrift gelesen, so wie bei...
Ja, eigentlich auch. Aber und zwar, es gibt die Studie des Erlanger Strafrechtsprofessors,
ja.
Franz Strenk. Auch schon ein komischer Name. Jedenfalls geht diese Studie so gefühlt seit 1977, wenn ich das richtig lese. Und die Headline ist eigentlich die schönste, jeder dritte Jurastudent will die Todesstrafe zurück. Das ist eine schöne Headline, finde ich. Und da wird auch ein bisschen beschrieben, in dem Artikel, das kann man sich durchlesen, ganz viele Zahlen, aber es ist halt so ein bisschen, das Empfinden, härter zu bestrafen, ist über die Jahre höher geworden.
Ja.
Und das ist interessant. Ich habe die zweite Seite jetzt nicht gelesen, da wird es erklärt. Weiß nicht, Renk, hast du irgendwas?
Also ich kann so ein bisschen dazu erzählen, wie das kommt, dass die Leute, dass so ein Trend feststellbar ist.
Ja.
Das ist eigentlich relativ normal. Und das läuft auch immer so in so Wellenbewegungen ab, wie so vieles in der Gesellschaft. Und das hat zum gewissen Maße erstmal natürlich einfach mit Boulevardjournalismus zu tun oder so und mit sonst auf sich aufreizender Stimmung und vor allen Dingen damit auch zu tun, wie die Gesellschaft so aufgebaut ist.
So gesellschaftliche Trends.
Ja, nee, also auch vor allen Dingen so Soziales, ja, wie viel Einkommen, Wirtschaftskraft ist vorhanden. Und
du meinst, dass sich der Jurastudent, der schon per se vermutlich eher privilegierter ist?
Nee, nicht die Privilegierten fordern das, sondern die Unterprivilegierten eher.
Ah, okay.
Aber das ist so ein genereller Trend der Gesellschaft, der erstreckt sich dann auch auf alle, wenn sozusagen wirtschaftlich härtere Zeiten sind, dann werden auch härtere Strafen gefordert. Und das ist natürlich auch ein großer Teil von einfach schlechter Bildung in dem Fall. Denn wurde natürlich immer das, also... Ja, dann heißt es halt immer sofort, irgendwas passiert, man muss sofort härtere Strafen geben, ja. So, das, man muss da halt stark unterscheiden, ja. Einmal kann man das vielleicht sozusagen vom Rachereflex irgendwie noch nachvollziehen, ja. Aber die Antwort, also das Strafrecht straft ja nicht nur, um irgendwie Rache und Genugtuung,
sondern eher um
zu erschaffen. Ich will mal gar nicht sagen eher, aber auch, ja. Das sind halt mehrere Strafzwecke, das Strafrecht. Und davon wird natürlich nichts besser.
Ja. Aber was ich mich frage ist, was ich so ein bisschen feststelle, dass so je länger eine Abschaffung eines Verbots oder was aufgehoben, je länger es weg ist, desto empfinden es die Leute, also zum Beispiel es geht um diesen 175 StGB, ich weiß nicht, wie der hat den Begriff, Anti-Schwulen, und es ist halt, der hat Homosexualität unter Strafe gestellt.
Ja.
Der ist erst vor 20 Jahren aufgehoben worden. 20 Jahre.
Ja, es war immer abgestuft. Also,
ja, aber.
Erst hat man sozusagen zwischen Erwachsenen nicht mal unter Strafe gestellt und dann Erwachsene und Jugendliche und bla bla. Und dann
ja, aber irgendwie bis in die 60er war immer noch die Nazi-Fassung in Kraft.
Ja, und ich glaube, darauf stand sogar Zuchthaus, wenn ich das richtig sehe.
Genau.
Also was sozusagen Zuchthaus ist nochmal eine schwere Form von Gefängnis gewesen, wo man so harte körperliche Arbeit, das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber gab es noch auch noch in der Bundesrepublik.
Jedenfalls, aber woher kommt das, dass jeder dritte Jurastudent plötzlich die Todesstrafe will? Sind die doof oder haben die einfach nicht gelernt? Oder?
Wen haben sie dann befragt überhaupt?
Das muss ich jetzt nochmal nachgucken, und zwar geht es um...
War das Erstsemester?
Ich hoffe nicht.
Nee, weil das. Ich hoffe doch.
Meinst du?
Ja.
Und zwar ist es unter 3000 Studenten. Und zwar Erst- und Zweitsemester.
Ah ja, okay.
Du meinst also, dass quasi das Empfinden, dass eine Schulstrafe nicht sinnvoll ist, erst später kommt?
Ja, weil du brauchst halt...
Ich hätte jetzt auch mal gefragt, wie die Fächerkultur eigentlich ist. Also du lernst ja auch ein bestimmtes Rechtsempfinden oder eine bestimmte Logik auch erst im Studium, oder? Es wäre mal spannend zu wissen, was dann eigentlich am Ende des Studiums ist. Also wenn sich das jetzt bei abschließenden, also bei höhersemestrigen Studenten verändert, hätte ich jetzt gefragt, ob sich da eigentlich die Lehrkultur verändert hat, aber das ist ja anscheinend nicht der Fall.
Ja, nicht die Lehrkultur, aber beim Jurastudium ist es so, dass du die ersten drei Semester eigentlich merkst du nicht wirklich, dass du irgendwie so das Recht studierst, sondern du studierst so einzelne Rechtsgebiete. Und irgendwann so im dritten, vierten Semester beginnt das so plopp zu machen.
So rechtsmoderal oder sowas? Kommst
du da nee, es beginnt so plopp zu machen und es schließt sich irgendwie so ein Kreis. Und man merkt, wie halt so alles miteinander verwoben ist.
Das größere Bild entsteht.
Genau, das braucht halt einfach, das braucht halt einfach Zeit. Da brauchst du Zeit und ein bisschen musst einfach drüber nachdenken und viele Sachen einfach gehört haben.
Das heißt, die gehen halt in ihr Studium rein mit ihrer Meinung, die sich irgendwie über Jahre so gefestigt hat.
So eine Populärmeinung.
Populärmeinung, ja, danke, das Wort. Und jetzt einfach kommt über die Semester, die lernen die Hintergründe, kriegen irgendwie die so eine Rechtsmoral gelehrt.
Genau.
Und dann setzt es ein. Naja, Todesstrafe ist doch nicht so ganz geil.
Also, Strafzwecke macht man kurz im ersten Semester im Strafrecht, aber wirklich nur kurz. Und wenn man so Strafzwecksachen hören will, dann muss man sich eigentlich an den meisten Unis irgendwie ein bisschen spezialisieren in Richtung Kriminalwissenschaften oder so.
Aber so eine generelle Diskussion über Todesstrafe macht ihr nicht.
Naja, das kann man halt machen, wo man will. Das macht man halt im Staatsorganisationsrecht. Das ist erstes Semester. Oder auch Grundrechte. Das kommt immer ganz drauf an. Erstes oder zweites Semester. Kommt ganz auf die Uni an. Manche tauschen das auch. Da spielt das auch auf jeden Fall eine Rolle. Und warum die Todesstrafe sozusagen in Deutschland immer verfassungswidrig ist, selbst wenn man sozusagen diesen Artikel, der im Grundgesetz steht, irgendwie rausstreichen würde. Ja. Sowas lernt man da, aber ich würde einfach sagen, da fehlt noch eine gewisse Bildung einfach.
Okay.
Man kann auch mal was anderes kurz mit reinrechnen, ne? Der hat pro Semester vermutlich einfach nur eine Vorlesung befragt. Das sind 3000 Studenten auf 25 Jahre, macht 125 pro Jahr ungefähr, ne?
Nee. Es geht um dieses Jahr. Nee, stopp. Ach ja, genau, zwischen 89 und 2012, ja, okay.
Genau, das hat ein Strafrechtsprofessor, der witzigerweise Franz Streng heißt, mit G.
Ja, darüber haben wir gerade auch schon gelacht. Schon
ja, ich vermute mal, dass es wirklich, also das ist jetzt natürlich eine böse Unterstellung, aber dass einfach nur jedes Mal in der Erstsemestervorlesung alle gefragt hatten, das aufgeschrieben hat, oder? Also Studie ist jetzt ein bisschen...
So denke ich mal, wird's gelaufen sein, ja.
Naja.
Ja. Mal hier so. Also das ist glaube ich einfach nur so ein, und vielleicht fehlt ja auch nicht mal sonderlich viel Bildung, sondern vielleicht könnte man auch einfach sagen, so ein bisschen Reife.
Naja, also
das ist natürlich schwer zu beschreiben, das ist meine Vermutung, ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil
sie sind wahrscheinlich frisch vom Abi.
Ja, klar. Ja. Erstes, zweites Semester irgendwie so, die meisten werden frisch vom Abi sein, ja.
Okay.
Sie sind wahrscheinlich auch jünger geworden. Zivildienst ist weggefallen, gut. Stimmt. 2012.
Aber du
bist, glaube ich, so eben noch doppelter Abi-Jahrgang drin, glaube ich.
Das kann sein.
Könnte, ne?
Was mich interessieren würde, wahrscheinlich weißt du es nicht, aber es interessiert mich trotzdem.
Ich weiß alles.
Ob es Untersuchungen gibt trotzdem über die Einstellungen von Juristinnen, also im Sinne von politische Einstellung, allgemein Einstellung, wie man bestraft, sowas. Also ob es wirklich über Jahre irgendwie, kann man irgendwie feststellen, dass es zum Beispiel einen Rechts- oder einen Linksrucks oder irgendwelche Rücke gibt in irgendwelchen Richtungen,
ja,
also oder Trend oder wie tickt der Durchschnittsjurist, solche Nummern halt.
Also
wird das untersucht irgendwo?
Weiß ich nicht, okay. Aber was passiert auf jeden Fall, das kann man irgendwie bei ganz vielen Leuten beobachten, alles wird so ein bisschen moderater, weil man nämlich lernt, dass das System, so wie wir es haben, schon ganz okay ist, weil es nicht so böse, also natürlich im Einzelfall passieren irgendwie immer schlimme Dinge und im Einzelfall ist immer vieles verbesserungsbedürftig, aber ganz generell ist das schon vom Recht her, ja, ich rede jetzt nicht von materiellen Chancen und Vermögensverteilung und keine Ahnung was, sondern einfach nur vom Rechtsgedanken her ist das eigentlich schon sehr auf Ausgleich bedacht. Und das lernt man einfach mit der Zeit. Und gewissermaßen wird man dann eventuell ein bisschen moderater in seinen Einstellungen. Das denke ich, kann man schon so sagen.
Ja, aber okay.
Also führt nicht dazu, dass man irgendwie jetzt rechtsradikal wird oder so.
Nee, aber vielleicht gibt es, ich weiß nicht, ist der Durchschnittsjurist, gibt es irgendwie, also im Sinne von, gibt es politische Strömung in der Richterschaft, die überwiegen? Vermutlich nicht, oder?
Nee. Ist
alles sehr durchgemischt.
Ja.
Also wurden denn Werden dann Urteile verglichen für vergleichbare Fälle, sowas? Müsstest du auch Studien geben,
oder? Ja, nee, das ist was für Studien. Das merkst du halt in dem Rechtsalltag einfach, ne? Wenn du halt guckst,
na, okay.
Wenn du halt so, wenn du, sag mal, du bist irgendwie Richter, genau.
Abrichturteile.
Und hast halt irgendwie einen Fall, das kennst du nicht und weißt nicht genau, wie du es lösen musst und was da die richtige Lösung ist, dann schlägst im Kommentar nach. Und im besten Fall steht da ja, hier BGH sagt das da, aber es gibt auch noch diverse andere OLGs, die sagen was anderes. Und da gibt es einfach eine ordentliche Meinungsvielfalt unter diesen, gerade so den OLGs oder auch irgendwie beim Verwaltungsgericht, die OVGs. Das ist nicht so, dass da jeder gleich entscheidet, sondern das ist schon auch schon unterschiedlich. Wobei das nie sonderlich politisch geprägt ist, das muss man auch sagen. Weil auch das Studium, das Rechtsstudium eigentlich dazu, dich dazu bringt, sozusagen möglichst nur Rechtsargumente zu verwenden. Und das führt zwangsläufig dazu, dass du nicht mehr so politisch argumentieren kannst. Dennis, du machst Geräusche.
Ja.
So, dankeschön. Was nicht unbedingt immer schlecht sein muss, aber auch mal schlecht sein kann.
Ja, okay.
Fun. Wobei natürlich viele politische Argumente bei mir auch verbleiben. Ich weiß halt nur, dass das keine rechtlichen Argumente sind und dass sie halt juristisch nicht taugen und ich dafür erstmal das Recht ändern müsste, damit die was taugen können.
Ja, also ja? Beispiel wäre, du findest den Mindestlohn ganz geil, aber das Gesetz ist so beschissen, dass du es ablehnen musst. Weil rechtliche Gründe sowas so normal. Du kannst halt nicht sagen, ja, aber politisch macht man.
Ja, das ist, glaube ich, ein schwächstes Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob mir gerade ein besseres einfällt.
Naja, egal. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja.
Naja, ich würde einfach jetzt weitergehen, oder?
Geh doch.
Das Schöne ist, die beiden Themen davor hatten so einen schönen Übergang. Das andere ist einfach hart. So wie die Farbe, die jetzt den Link hat. Und zwar...
Wir haben wieder Britzen auf dem Stream.
Das ist mir egal.
Ich sag's ja nur.
Das ist wieder das Star Wars Britzeln von vorhin. Scheinbar.
Ist mir egal.
Hast du irgendwas angefasst?
Nö. Die Aufnahme ist sauber, ist mir Wuppe.
Das ist, glaube ich, entsteht aber auch am Xenem. Das klingt wie ganz kaputte Bits. Egal.
Mach mal deinen Ton
an. Dem Stream geht's so wieder wie dem nächsten Thema. Im aktuellen Zustand, um da mal überzuleiten.
Ja.
Ja.
Die London Tube. Ich bin damit noch nicht gefahren, aber das, was man so als Fotos sieht, das ist ja alles sehr schibbig. Und es ist nicht sehr modern. Daher plant man jetzt neue Züge zu kaufen und jetzt hat man eine Designagentur beauftragt und die hat jetzt dieses Design abgeschlossen. Was eine lustige Vorangehensweise, weil in Deutschland ist es eher so, erst kommt die Konstruktion, dann das Design. Aber hier in London hat man wahrscheinlich sich erst fürs Design entschieden und dann für die Konstruktion. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch alles so eins zu eins umsetzbar ist. Who knows? Jedenfalls sind das sehr schicke Züge, sind sehr, sehr modern, sehr viel LED-Lichter, auch sehr hell von innen. Eine neue Klimaanlage, das heißt, du hast irgendwie so eine richtige Belüftung von unten und oben.
Überhaupt mal eine Klimaanlage.
Ich weiß nicht,
gab es vorher nicht.
Gab es vorher nicht.
Nee, also vielleicht auf wenigen Einzelnen, aber eigentlich nicht.
Und jedenfalls ganz neu, es gibt Wi-Fi und LED-Anzeige und alles flott. Und diese neuen Züge sollen auch automatisierbar fahren. Das heißt, vorne sitzt kein Mensch mehr, der den Hebel rauf und runter fährt, sondern wird per Computer gesteuert. Dafür müssten die Stationen noch ein bisschen umgebaut werden, weil ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, in Nürnberg fährt ja auch eine automatisierte Bahn, da ist es, ich weiß nicht, ob es in Nürnberg auch so ist, aber wenn es so automatisierte Bahnen gibt, ist es meistens so, dass die ganze, der Bahnsteig verglast ist, quasi das Glas ist zwischen Bahnsteig und Gleis und es sind nur Türen eingelassen, das heißt, der Zug fährt genau, fast Zentimeter genau ein und dann gehen Glastür und Bahntüren gleichzeitig auf und so zu verhindern, dass Menschen ins Gleisbett plumpsen. Weil das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu erkennen. Mensch könnte halt noch reagieren und Notbremse ziehen. Für den Computer wird es eher nicht möglich sein, weil die überwachen das nicht. Deswegen sagt man sich, man verglast das und siegelt das quasi ab und sichert so quasi die freie Fahrt. Das sieht ganz lustig aus, gibt halt bei The Verge. Kann man sich ein schönes Video anschauen, ist verlinkt alles.
Das ist echt schick. aber das passt so gar nicht. Das passt irgendwie so gar nicht dahin.
Ist zu spacig, wa?
Moment, finde ich jetzt übrigens gar nicht, witzigerweise. Also ich kenne die Londoner U-Bahn nicht ganz gut. Warst du schon mal in London, Rinke?
Ja.
Ich finde, die sehen ganz genauso aus wie die aktuellen Wagen. Mit ein bisschen mehr LED. Die sehen nicht so anders aus. Also gerade von außen ist das exakt die Form, die man jetzt schon hat, bei einigen Linien.
Ja, die Form ist dieselbe.
Die Form ist dieselbe und von innen ist das Design eigentlich auch ziemlich traditionell verhältnismäßig. Also es ist eine coole Mischung aus modern und traditionell. Also sie sehen jetzt für mich nicht so, wie wir sind 30 Jahre in der Zukunft aus, sondern okay, London hat jetzt mal eine aktuelle U-Bahn.
Naja, also ich gucke mir gerade so die Fotos an. Es sieht schon alles ein bisschen, also die neuen Designs bisschen noch ein bisschen runder, ein bisschen abgeflachter. Ja,
genau.
Es ist viel eckig. Die Innenausrüstung ist kotzig Plaste. Ist halt Plastebomber von innen. Und guck mal, der Fußboden ist halt so grau, also dunkelgraues oder braunes Linoleum.
Ich finde diese neuen Züge wirken zu modern irgendwie.
Zu modern?
Ja. Mhm. Ich weiß das Interieur, also diese gelben Stangen, die kenne ich halt noch.
Ja.
So. Ja. Und das war halt immer so ein bisschen runtergekommen und so ein bisschen rotzig und black.
Aber es gibt derzeit blaue, gelbe und rote Stangen schon. Also das, das ist je nach Linie verschieden.
Ach so. Ja, ist ja. Auch ewig her, dass ich da war.
Die sind ja farbig alle.
Ja.
Ich versuche gerade rauszufinden, wo diese Straßenbahn in Russland war. Diese total abgespacede Straßenbahn aus Russland. Diese neue. Aber ich finde es nicht.
Ich finde die Züge übrigens dahingehend ganz cool, weil die London U-Bahn hat vor allen Dingen eins, unglaublich viel Stil, finde ich. Die haben eine eigene Schriftart schon seit 150 Jahren definiert. Die haben ein durchgängiges CD für alle Schilder. Und die Züge sind halt irgendwo auch in einer einheitlichen Linie und auch die neuen fallen da nicht raus. Das ist schon cool irgendwie, wie das alles zusammenpasst. Das ist zwar alles unendlich kaputt und sie kippen da jedes Jahr irgendwie Milliarden rein, ohne dass sich spürbar was verändert. Und es ist halt eigentlich immer nur Baustelle. Das ist also ein bisschen wie die S-Bahn in Berlin. Aber hat Stil.
Ja.
Finde ich cool. Also ich mag die sehr.
Ich fände, so ein bisschen kann man die Londoner U-Bahn mit der U2 hier in Berlin vergleichen. Aber nur so ein bisschen. Also es ist laut und unangenehm, aber die Tube fährt irgendwie viel schneller.
Ja.
Man muss die historisch vergleichen mit der S-Bahn in Berlin tatsächlich, weil die U-Bahn, London war die erste U-Bahn der Welt in dieser Art und Berlin war die erste S-Bahn, also Stadtschnellbahn, stromgetriebene Vorortbahn der Welt.
Ja.
Und sie haben ein ähnliches Alter und auf ihre ähnliche Art und Weise finde ich relativ viel Stil und sind beide gleichermaßen kaputt.
Also es gibt halt diese russische Bahn, die ja total abgespaced ist. Das ist ja
richtig. Ist da mal ein Link irgendwo?
Ja, ich versuche gerade irgendwas richtig zu finden. Hier. Die ist ja, das sieht aus, als hätte irgendwie Karl Lagerfeld nachts besoffene Straßenbahn designt. Ich finde das schon wow. Ich werfe es jetzt mal in den Chat, dass man halt mal kurz sieht. Das Ding hat Stil. Das ist also. Das ist schon abgespaced, ehrlich gesagt. Also es ist halt.
Gott, ist das hässlich.
Ich find's geil. Es ist, es sieht so ein bisschen.
Ich hab's noch nicht. Mein Netz ist langsam. Hallo.
Ich weiß nicht, wie das Ding offiziell heißt. Es ist schon.
Uah.
Ja, geil, oder? Vor allem, es gibt auch Fotos von innen. Da ist sehr viel mit Holz gearbeitet. Das ist von innen. Das sieht schon aus wie.
Und wo fährt die?
Die wird in Russland irgendwo fahren. Ich muss es nochmal genau rausfinden. Der Artikel ist auf Russisch. Aber es sieht aus wie so eine Luxus-Lounge.
Also innen, ja, innen schon eher.
Ja.
Aber außen mag ich die nicht. Das ist
schon ein cooles Design. Ich glaube, es würde in Europa nicht funktionieren, weil der Kopf darf nicht so nicht sein. Das verstößt, glaube ich, gegen 120 Crash-Normen der EU. Aber in Russland ist eh egal.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Da kann man leicht drunter rutschen, weil das ein bisschen unten.
Wirkt wie so ein Eisbrecher. Vielleicht bauen sie es irgendwo in Sibirien.
Echt, erinnert mich das Ding so ein bisschen wie so ein Grashüpfer, der Kopf.
Ja.
Sieht so ein bisschen Grashüpfer-mäßig aus, dieser Zug. Vermutlich heißt das Ding auch Grashüpfer auf Russisch. Ich würde darauf wetten. Der R1 oder irgendwie. Grüllisches Zeichen 1. Kyrillisches.
Ja.
Uralt-Transmarsch.
Das, ja. Wie das wohl, ich frage mich gerade, wie das wirken würde, wenn du die irgendwo,
Nein, Vergleich
also jetzt hier dieses eine Bild, was hier gerade im Chat gepostet wurde, da fährt das halt vor so einem runden Gebäude irgendwie lang, was noch so einigermaßen modern aussieht, man sieht das nur so leicht im Hintergrund.
Ja.
Aber wie ist denn das, wenn du da mit mit dem Ding vor so Plattenbauten.
Jetzt können wir gleich gucken. Das ist tatsächlich der Russian One. Und soll wo fahren? Achso, der wurde nur vorgestellt. Der hatte explizit noch keinen Einsatzzweck, sehe ich richtig? Ja. Mhm. Aber Russian One, das ist schon so. Vor allem das Alpen, also ist schon sehr, sehr spacig alles. Vor allem ist das Ding koppelbar überhaupt? Nee, oder? Also kannst du einmal fahren mit, also nicht Mehrfachtraktion. Weil unsere, welche auch sehr schick finde, ich finde unsere Berliner neuen Trams, die gelben.
Ja,
die sind sehr schick.
Ja, finde ich auch gut.
Die haben sogar einen Design Award gewonnen, den Red Dot. Also es ist sehr schick.
Die Firma scheint hier zu heißen Ural Transmach oder so.
Ja.
Das ist zumindest noch ein großes.
Russische Subsfirma.
Ja, faszinierend.
Ja, fast, ja. Abschließend dazu, oder ja, abschließend dazu zu sagen, London Tubes, wann geht's los? Jetzt habe ich ganz vergessen, das zu sagen. Für 2000. Hier steht kein Jahr. Das ist ja doof. Ich habe irgendwo ein Jahr aufgeschrieben.
Coming soon.
Coming soon. Coming soon near to you. Mit 2020.
Ah, noch 10 Jahre.
Okay, das ist also soon.
Naja, Alter. Also der ICX, also der neueste Fernverkehrszug der Bahn, der wurde zwischen Beauftragung liegen und der ersten Fahrt liegen 12 Jahre.
Ja.
Das ist schon krass, das ist ein Milliardenauftrag. Die Züge müssen konstruiert, getestet, konstruiert, getestet werden, bevor irgendwann die Serienproduktion losgehen kann. Und du willst ja nicht erst mit einem Zug fahren, sondern du musst ja vorproduzieren. Du willst ja im Zweifel eine ganze Linie erstmal umstellen können. Da hast du irgendwie einen 3-Minuten-, 2-Minuten-Takt. Dafür brauchst du halt irgendwie dann 20 Züge schon zu fahren für eine Linie.
Mhm.
Das dauert halt ein bisschen.
Und du musst vielleicht auch die Städte umbauen für die Züge. Nicht, dass es wie in Hannover passiert, dass plötzlich, als sie die neuen Silberpfeile zur Expo gekauft hatten, die nicht um die Kurven passten und angeeckt sind. Das passiert, ja.
Vor allem, wo man zuhinzufügen möchte, die wollen halt automatisiert fahren, da muss wahrscheinlich schon Netztechnik aktualisiert werden, Stationen müssen umgebaut werden. Das ist schon eine große Nummer.
Wie bei der U2, wo die Pfeiler versetzt werden müssen.
Ja, weil der Zug, naja, die lustige Geschichte zur U2 muss man sagen, die wurde ja von der Boulevardpresse aufgezogen, dachte, oh, die Bahn ist zu doof, um Züge zu, die BVG ist zu doof, zum Züge bauen. Naja, die BVG hat gesagt, wisst ihr was? Wir bauen die Züge irgendwie 2-3 Zentimeter breit, haben dafür drin irgendwie 10 Zentimeter mehr Komfort, das macht eine Menge aus, und wir müssen diese Pfeiler eh erneuern. Das heißt, wir erschlagen 2 Fliegen mit einer Klatsche. Das ist eigentlich eine sehr kluge Lösung gewesen. Diese Pfeiler mussten eh erneuert werden, da kann man sich auch gleich verrücken und dann hat man dafür breitere Züge. Perfekt. Das ist Glanzleistung. Finde ich super so. Aber hey, die BVG ist zu blöd für Züge bauen.
Wann kommen die Züge? Weißt du das?
Oh, das weiß ich jetzt nicht aus dem Stegreif.
Weil wenn die jetzt die Pfeiler schon umsetzen,
dann lohnt sich nicht das.
Nee, dann kann man ja mal hoffen, dass jetzt die tatsächlich bald mal anmarschieren.
Oh, das weiß ich jetzt nicht.
Oder wurde es gerade noch dieses Jahr gemacht? Weil waren noch EU-Fördermittel da?
Keine Ahnung.
Wenn die Pfeiler im Osten stehen, gab es noch hier Solidarblaren, ne?
Nee, ich meine, ist ab Potsdamer Platz westwärts, glaube ich.
Ich hab die U2 selten im Blick. Ich fahre da fast nie. Ist halt fast West-Berlin schon. Oder ist West-Berlin? U2 ist West-Berlin, oder?
Nee.
Doch.
Von Pankow bis Potsdamer Platz, Ost-Berlin. Also fährt durch Kreuzberg dann ein Stück. Ah, okay. Aber
naja. Es ist halt weit weg von hier.
Nee.
Doch. Weit weg von hier ist auch das nächste Thema.
Oh, die goldene Moderationsbrücke.
Zumindest am Ende, wenn das dann so klappt. Ich habe das heute irgendwie gesehen oder gestern. Es hat mir wirklich zu denken gegeben, weil das ganze Projekt tatsächlich, zumindest will man das umsetzen, 2 Menschen auf den Mars schicken. Im Jahre 2025 sollen, ich weiß es nicht wie viele, sollen einige Menschen auf dem Mars leben. Und das Interessante ist, ohne Rückfahrt- oder Rückflugticket. Das ist eine holländische Firma namens Mars One und die wollen schon ab 2018 tatsächlich die ersten Einzelteile hochschießen. Das Konzept geht so, es werden erst ein paar Kapseln zum Mars geschossen und dann irgendwie da platziert, irgendwie, wenn das klappt, und so einem kleinen Wohnheim zusammengebaut. Und dann kommen ab 2024 ein paar Leute, die werden auch da hochgeschossen und müssen dann da wohnen. Das Ganze soll kosten 6 Milliarden und finanziert werden soll es durch Fernsehbeiträge, beziehungsweise dadurch, dass das Ganze im Fernsehen ausgestrahlt wird als Big Brother Mars oder so. Und dann kann man halt zugucken, wie die Leute da oben verrecken. Weil irgendwann müssen sie ja sterben. Sie kommen ja nicht zurück und das Fernsehen guckt live zu. Ich fand das echt krass und das ist, man kann sich das bei Wikipedia angucken. Also es scheint kein Hoax zu sein und so und kein Spiegel.
Nee, davon habe ich nicht gehört. Und,
ja, also ich habe heute schon mit ein paar Leuten drüber gesprochen und irgendwie schwingt das in mir. Ich finde es irgendwie total bekloppt, aber irgendwo kann ich es nicht so leicht hinter mir lassen, weil ich weiß nicht, es ist irgendwie also, eine neue Stufe von absurd.
Naja, also der Mars ist halt einfach fucking weit weg. Und ja, es ist klar.
Ein halbes Jahr bis ein Dreivierteljahr. Ne?
Es ist irgendwie klar, dass wir da hin müssen, aus Gründen. Es ist einfach für die nächste Evolutionsstufe des Menschen wichtig, dass er zum Mars fliegt. Soweit kann man damit kommen. So.
Ja.
Ich glaube, es wird notwendig sein. Ich finde es nicht schlimm, wenn wir sagen, okay, für die erste Mars-Mission gibt es keinen Rückweg. Oder wir können keine Rückkehr garantieren, weil wir sagen, okay, das ist so technologisch neu. Das ist so technologisch unsicher, dass wir es nicht garantieren können. Wir wollen es, wir können es nicht garantieren.
Das sage ich auch noch mit.
Wie das Mars One aufzieht, ist halt also eine privatwirtschaftliche Nummer genau. ist. Ja, das ist uns bewusst, wir planen erst gar nicht eine versuchte Rückkehr. Und wir wollen das wie Fernsehen finanzieren. Ich finde es krass, also mich fasziniert es.
Ja.
Ich wüsste nicht,
genau,
ob ich...
Genau, ja.
Also ich würde es gucken, das ist leider so.
Ich glaube, ich auch.
Aber einerseits, ich könnte mir nicht vorstellen, dass dann, also ich würde mich einfach grässlich fühlen, wenn wir da Menschen hochschicken für unser Entertainment und nicht für das wissenschaftliche. Also ja. Ich weiß nicht, ob da was Wissenschaftliches rüberkommt dann am Ende. Oder dass wir am Ende, oder am Ende wir uns durch diese Aktion so quasi endgültig die Budgets für Weltraumforschung kaputt machen. Nach dem Motto, ja, die Privaten machen das, die finanzieren das schön mit Fernsehgeldern, brauchen wir selber als Staaten ja keine Weltraumforschung zu machen.
Also, was mich dann daran irgendwie total umtreibt, ist, dass die Sendung kann nur schlecht enden. Entweder wird stinkend langweilig nach einem Jahr und dann hängen die halt da oben rum und vielleicht ist das Ganze auch nicht mehr finanziert und keine Ahnung, jemand schickt mir Ersatzteile. Oder es ist interessant und wir sehen, wie alle da verrecken. Weil irgendwann werden sie das tun. Die Lebenserwartung auf dem Mars ist wohl doch durchaus ein bisschen kürzer, weil nur ein Drittel G. Und das ist irgendwie schon komisch. Also, zumal eben tatsächlich auch Dinge kaputt gehen können und wenn man da irgendwie mal ein Ersatzteil braucht, dann muss man da halt wieder ein Raumschiff hinschicken, was da mal ein Dreivierteljahr fliegt. Abgesehen davon, dass ein gut Hinflug von einem Dreivierteljahr ist halt auch nicht so ganz ohne, aber das wäre vielleicht noch der spannendste Part rauszufinden, geht denn das, ne?
Denn die große Frage ist, einfach, ob wir nicht einfach demnächst eine Evolution in Sachen Raketentechnik bekommen, du weißt nicht mehr, ein Dreivierteljahr ist, sondern vielleicht sogar 3 Monate.
Ja, ist schwierig, also das ist ein bisschen schwierig, weil du nicht einfach so gerade zum Mond fliegen kannst. Also kannst du schon, aber das ist
ja die Nummer wird doch eh mal
ziemlich ineffizient.
Wir kommen ja eh nicht direkt von der Erde zum Mars. Oder das geht, aber es ist kompliziert. Die Sinn ist immer so, wir bauen erst auf dem Mond eine Startbasis ab.
Ja, um das ist nochmal
so die Gravitation der Erde ein bisschen auszutricksen, damit die Starts leichter sind.
Das ist nochmal was anderes. Du brauchst, wenn du quasi einen Direktflug machst, der wesentlich schneller geht, brauchst du einfach unfassbar viel mehr Energie.
Ja.
Weil du nämlich jetzt, wie man es jetzt macht, da nutzt man einfach aus, dass Erde und Mars ab und zu mal sozusagen sich nahe kommen.
Ja.
Ja? Und deshalb ist der Anflug ein bisschen geschmeidiger. Du könntest auch so einen Direktflug machen, aber dann müsstest du wieder doll abbremsen und so. Und hier kann man so ein paar Himmelskonstellationen nutzen, auch nochmal am Mond Schwung holen und sowas. Das geht dann einfach besser. Ich glaube, man könnte in 3 Monaten hinfliegen, auch jetzt schon, macht aber lieber die 9 Monate Tour, weil sich das einfach besser rechnet.
Ja. Mhm. Okay. Können wir auch über einen Podcast zu diesem Thema verweisen? Gibt es da von Raumzeit sowas dazu? Vermutlich.
Stimmt.
Dann verweisen wir jetzt mal drauf.
Ich suche gerade noch einen anderen Podcast, den ich gehört habe und ich meine, es war Radiolab, wo die auch über Mars One gesprochen haben und nämlich eine Frau hatten, die sich da beworben hat. Die ihre Geschichte
die sie auch bei Spiegel hatten, ne? Es gibt da so eine Russin oder mit so einem russischen Akzent,
also
die da überall in die Kamera spricht. Was auch noch ein spannender Aspekt ist, dass die alle Familien Kinder haben und einfach sagen, ich will da trotzdem hin, egal, Frau, Partner, bleib hier. Mann.
Nee, die meine ich nicht.
Na gut, okay. Dann
ist sondern so eine junge Frau aus den USA. Oder war das nicht Radiolab? War das vielleicht... Ich suche mal ein bisschen weiter, während ihr über den Rest hier redet. Oder?
Genau, also das ist einfach auch dann die ganze Familie hinter sich zu lassen, nur um dann mal auf dem Mars zu landen. Krass. Also man kann mal drüber nachdenken, würde man das tun wollen? Angenommen, die Chance ist da. Es haben sich bereits 500 Personen beworben. Nee, 500 und 70 in der engeren Auswahl oder so. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber die sind da also wohl auch schon richtig ordentlich am Casten, ne?
Sehr krass. Also ich habe das erste Mal, glaube ich, vor einem Jahr von gehört. Da war es also doofe Niederländer, die idiotische Niederländer. Aber scheinbar, also ich sehe es erst, wenn die erste in der Wikipedia gibt es da so einen Ablaufplan und 2018 soll die erste Rakete starten mit Ausrüstungsgegenständen. Wenn die gestartet, das ist dann, glaube ich, die Nummer ist. Bis dahin, 2016 soll der erste Kommunikationssatellit um den Mars geschickt werden. Zum Mars und der soll dann um den Mars kreisen. Wenn das passiert ist, dann glaube ich die Nummer ist. Bis dahin ist es immer noch...
Das ist ja auch schon ziemlich bald, ja.
Ja, das ist, weil bis dahin ist es für mich immer noch vielleicht was Geplantes, aber ich glaube nicht... Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich habe es gefunden. Es war natürlich This American Life.
Ah.
Folge 533. Und das ist eine Frau, stimmt, jetzt weiß ich auch wieder, was das Witzige daran war. Die hat irgendwann so ein, weiß ich nicht, so aus Jux irgendwie, weil sie nicht mehr, ich ganz kriege es auch nicht mehr zusammen, aber irgendwas in ihrem Leben wusste sie nicht mehr so richtig, was sie jetzt tun soll, war so ein bisschen verzweifelt und hat sich dann irgendwie bei der amerikanischen Variante des Bachelors beworben und bei diesem Mars One. Und ist jetzt da unter den letzten 1000 oder so.
Die große Vorstellung, was ist schlimmer? Beim Bachelor teilzunehmen oder für ewig auf dem Mars zu verrecken?
Ja, gute Frage.
Und ich würde mir vielleicht für den Mars entscheiden.
Ich weiß nicht, ob mir nicht die Leute da oben irgendwann so auf den Sack gehen würden wollen. Du kannst ja auch nicht raus aus diesen kleinen Kapseln.
Also genau, das ist das erste Problem, du hast diese 7 Monate ja in dieser Kapsel.
Der Lagerkoller.
Ja, eben. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass bei der Mars One der erste Mord auf dem Mars passiert. Und dann frage ich mich, welche Jurisdiktion da zuständig ist für.
Ja, ist schwierig. So außerhalb der Erde ist nämlich echt ein Problem.
Was gilt denn auf der, so wie ich es verstanden habe, auf der ISS gilt immer das Recht des Täters, das Heimatrecht, so habe ich es verstanden.
Ja, also grundsätzlich gibt es, also, ja, das ist halt schwierig, ja.
Oder
also grundsätzlich kann man auch...
Gilt das Recht, zu dem die ISS quasi zum Zeitpunkt quasi über dem Land gerade war.
Nee, also grundsätzlich ist es auch so, dass du, wenn du nach deutschem Gesetz strafbare Handlungen im Ausland begehst, auch in Deutschland bestraft werden könntest.
Ist aber der Weltraum Ausland?
Ja, genau, eben halt nicht. Und im Weltraum hört halt das Recht eigentlich auf. So, es gibt so ein paar Weltraumabkommen, da heißt es zum Beispiel, dass halt außerhalb des Erdorbits, glaube ich, kann kein Eigentum entstehen, zum Beispiel.
Ja, das ist ja die Nummer, wem gehört der Mond eigentlich?
Genau, so der Mond gehört halt keinem.
Ja.
So, kann er auch nicht. Genauso wie andere Himmelskörper.
Weltraumvertrag.
Das führt dann manchmal zu lustigen Stilblüten, nämlich dass man durchaus, also ich hab
Das heißt, sobald
ich hab von Leuten gehört, die saßen in der mündlichen Prüfung im ersten Staatsexamen Jura und dann kam da so ein bekloppter Fall, dass nämlich irgend so ein Meteorit irgendwo einschlägt und da ist irgendwie Gold drin oder so, ja, und dann wird das gefunden und dann ist die Frage, was passiert denn jetzt damit, so, und dann liegt das bei jemandem, ich glaube, war es auch noch in einem Wald, ja, das war ein Privatwald, der aber irgendwie an den anderen verpachtet war und aber ein Spaziergänger findet das. Ja, total bizarr, ja, das machst du halt auch echt nur, um Leute zu quälen. Da vergibst du dann auch keine schlechten Noten, weil da kommt halt eh nur Grütze bei rum.
Gibt es nicht die Lösung? Gibt es ja eh nicht.
Ja, es gibt eine Lösung, aber frag mich nicht, wie die war.
Ja. Also es gibt halt den Weltraumvertrag, es gibt dann noch ein paar andere Dinge. gibt es noch den Mondvertrag, dann gibt es noch das Weltraumregistrierungsübereinkommen, dann gibt es noch das Weltraumhaftungsübereinkommen, weil Haftung muss ja auch geklärt werden. Ganz lustig.
Ja,
und natürlich.
Genau. Und jetzt hast du schon mehr Ahnung als ich. Also da müsste man sich einfach mal ein bisschen durchlesen, wie genau das da geregelt ist. Also einfach mal irgendwie keine falsche Scheu, ja. Auch,
also es gibt einen Artikel zum Weltraumrecht in der Wikipedia.
Ja, sehr schön.
Mit sehr vielen Quellenhinweisen, ne? Verlinken wir alles mal. Aber da muss ich aber fragen, wenn es kein Eigentum gibt, das heißt, wenn ich so einen Satelliten aus dem Weltall stehle.
Nee. Der ist ja innerhalb des Orbits.
Ah.
Also innerhalb des, ich glaube, bis zum geostationären Orbit geht das und der ist ja irgendwie so ein paar.
Das heißt, Satelliten gehören immer noch welchen Leuten. Okay.
Genau.
Aber die Flagge vom Mond dürfte ich klauen. Steckt die da eigentlich noch?
Ja, die Frage ist, darfst du die klauen? Nee, wahrscheinlich nicht, weil da hat ja jemand Eigentum dran, das hat nur jemand da zurückgelassen.
Ach so.
Ah.
Ja, jetzt kann man sich überlegen, war das eine sogenannte Derelektion? Ja, also hat derjenige
Eigentumsaufgabe nach BGB irgendwas?
Genau, sein Eigentum aufgegeben, so wie man das macht bei, keine Ahnung,
Flughäfen, wenn du dein Zeug, da gibt's so.
Ja, oder man bekommt wieder so eine AOL-CD, ja, sagt man, nee, komm, die lasse ich hier liegen, die brauche ich nicht.
959 Aufgabe des Eigentums, bürgerliches Gesetzbuch.
Genau, muss man jetzt auslegen, ja. Was wollten die Amerikaner damit? Wahrscheinlich wollten sie es da lassen. Ja, und zwar auch in deren Eigentum. Die wollen ja, dass die Flagge da steht und die hat auch den Grund, die soll dann einfach stehen und jemand darf sie mitnehmen. Die Mond Rover zum Beispiel auch, ja. Das wäre natürlich irgendwie.
Also kein Ersatzteil aus Schlachten.
Genau, aber die Steine, die da auf dem Mond rumliegen,
die gehören keiner.
Kannst du mitnehmen.
Ja, toll.
Ja.
Steine.
Toll.
Genau.
Tja, abschließend, um diese Rubrik jetzt abzuschließen, es geht um den Zigarettenhersteller Reynolds. Man kennt die nicht den Namen, aber man kennt eine Marke und zwar Camel Cigarettes. Und die führen jetzt ab nächstem Jahr in ihren Büros ein Rauchverbot ein.
So. Das sind auch solche Arschlöcher.
Es ist jetzt ein ABC News, ich habe noch einen Spiegel Online-Artikel gelesen. Philip Morris hat auch schon längst ein Rauchverbot, aber nur in Konferenzräumen. In privaten Büros darf gekifft, also gequarzt werden, wie man möchte. Ist ganz lustig. Und es gibt so Raucherecken und so vor. Aber es ist schon lustig, dass auch selbst die Tabakindustrie merkt, dass der rauchfreie Arbeitsplatz seine Vorteile hat.
Ja.
Die sagen, das würden sie tun, weil sie sich an die gesellschaftliche...
ja, genau, die Zeiten haben sich geändert,
genau, und die Zeiten anpassen quasi. Ja. Ja, mach doch einfach, hört doch einfach auf.
Ja, hört auf, ja,
ist in den USA auch noch ganz anders als hier. Also da ist ja auch regelmäßig in den meisten Städten so, dass du auch nicht draußen einfach so in der Öffentlichkeit...
Naja, der Central Park ist ja Rauchverbot zum Beispiel, im Central Park.
Ja, aber auch in vielen Städten komplett einfach so.
Ah, okay.
Draußen, also weder rauchen noch Alkohol trinken.
Ja, aber das frage ich mich, die Amerikaner sind doch so freiheitsbesessen, das geht plötzlich, oder wie? Das ist bei uns unmöglich, weil das irgendwie gegen das Grundgesetz bla verstößt, aber in den USA ist Rauchverbot generell irgendwie möglich. Ist
ja
lustig.
Ja, darfst halt nicht rauchen und nicht trinken, dafür einen Revolver am Gürtel tragen. Ja, ist halt eigenartig. Was soll man dazu sagen?
Tja. Wir machen eigentlich ein bisschen konzeptlos in der Sendung weiter. Ich habe das Thema reingeschrieben ins Pad und zwar Rot-Rot-Grün und keine Links zu dem Thema in Thüringen.
Ja.
Was kannst du sagen? Eigentlich kann man es ja feiern, weil endlich Rot-Rot-Grün, ja.
Ja, sollen sie mal alle nicht so haben, sondern jetzt
vor allem Rot-Rot-Grün ist eine neue Revolution, sondern endlich ein, oder nach 25 Jahre nach Mauerfall ein Ministerpräsident von der Partei Die Linke. Wo jetzt die CDU gerade vollkommen am Rad dreht und.
Ja, das ist alles wie ein verlogener Scheiß, ja.
Vor allem, also ich will wenigstens diese Rede verlinkt wissen haben.
Genau.
Und zwar von
Edgar Moron.
Edgar Moron war zu dem Zeitpunkt Vizepräsident des Landtags in NRW.
Mhm.
Und er zerlegt es in 8
und das
Minuten.
Das war nämlich die Situation, als Hannelore Kraft sich hat von der Linkspartei dulden lassen mit ihrer rot-grünen Minderheitsregierung. Und da war nämlich der Aufschrei von FDP und CDU genauso groß und der zerpflückt das einfach mal so in so ein paar Minuten. Ja,
8 Minuten, das ist, fängt halt an von Verfolgung durch Bismarck bis am Ende zur DDR und das ist, glaube ich, die genau, eine Hälfte.
Man, so, erstmal, genau, das ist, erstmal sagt er, dass man der FDP, also, dass man der SPD jetzt alles vorwerfen kann, ja, aber nicht, dass sie irgendwie irgendwann in ihrer Geschichte mal demokratiebrüchig gewesen wäre. Und die zweite Sache ist, auf die er noch eingeht, FDP, CDU, CSU, Partei. Die haben halt die Blockparteien einfach integriert.
Ja.
Und die SPD war die einzige Partei, die es nicht gemacht hat.
Ja.
Und jetzt
rächt sich's ein wenig.
Also eigentlich sozusagen der Fehler, der historische, ja. dass man die reformwilligen Kräfte sozusagen die SPD nicht wieder aus der SED rausgelöst hat.
Und jetzt
nach 25 Jahren arbeitet man mit dieser neuen Partei, wo auch neue Teile hinzugekommen sind, dann zusammen. Das soll dann irgendwie schlimmer sein, als einfach ohne links und rechts zu schauen, einfach irgendwie so die Blockparteien, die da jahrzehntelang das System gestützt haben, einfach so zu integrieren in die Partei.
Mein Lieblingslied, hat jemand verzwittert, und zwar hat die Ost-CDU nur einmal gegen die SED gestimmt.
Ja.
Und zwar, als es um das Thema Abtreibungen geht. Das fand ich so schön.
Ja.
Da plötzlich ist schon nicht mehr... Wenn es gegen Frauen geht, ist die CDU ganz vorne dabei. Da kann man auch mal gegen die Einheitsfront stimmen.
Ja, also...
Das ist sehr geil. Das ist ein sehr, sehr verlogenes Pack. Und das ist... Vor allem das Schlimmste ist echt, wenn du so Westfuzzis hast auf Twitter von der CDU, die dann so schreiben, ja, aber wisst ihr doch, die KPD und die SPD, das ist ja SED und das ist ja alles so schlimm. Ich bin so, Alter, ich würde jetzt so gerne mit so einem Lattenpfahl über den Kopf hauen und hoffen, dass du nicht aufstehst.
Das ist halt einfach dumm. Einfach völlig, völlig verlogen.
Ja.
Es mag auch ein bisschen einfach geschichtliches Unwissen sein. Man soll ja nicht immer gleich Böswilligkeit unterstellen, wenn Dummheit auch
in Frage käme.
Genau. Ja, nicht groß aufregen, machen lassen und dann gucken wir mal, was da passiert. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da das alles Stimmen zusammenbekommt.
Naja, also es wäre auch unter Schwarz-Rot schwierig geworden, ja, weil beide haben nur eine Stimmenmehrheit.
Ja.
Und ich finde ja ganz lustig, jetzt die neueste Spielart, glaube ich, der konservativen Medien ist, ja, was passiert, wenn es ein Abtrünnigen gibt und plötzlich CDU-Ministerpräsidentin und Rot unter Rot-Rot-Grün?
Ja, das wird natürlich nicht passieren,
ja.
Weil das glaube ich nicht.
Also erstens, ich könnte
also wenn man die Stimme sozusagen dem eigenen Kandidaten nicht gibt im ersten Wahlgang, dann macht man sie ungültig und gibt sie nicht dem Gegner. Das glaube ich passiert.
Vor allem, ich könnte mir nur vorstellen, dass wie heißt sie denn jetzt in CDU, die
Lieberknecht,
wird sie wirklich überhaupt antreten? Wird sich immer diese Blöße geben? Und nicht eher sagen,
nö, also die ist irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, aber die wirkt jedenfalls nicht so krawallig auf mich.
Also sie wird nicht antreten, meinst du?
Nee, also so wie ich verfolge jetzt thüringische Landespolitik ehrlich gesagt nicht so stark, aber die wirkt einfach nicht so krawallig auf mich, als dass ich dir zutrauen würde, dann würde es wahrscheinlich irgendjemand anders machen, irgendwie so ein Schreihals, keine Ahnung.
Naja, apropos Schreihals, machen wir weiter, oder? Es ist abgeschlossen. Ja. Zum nächsten Thema, das keine Links hat, aber eingetragen ist.
Was? Ja, weil da gibt's nicht so wenig Links und ich weiß auch nicht, ich habe da keinen roten Faden, sondern ich wollte einfach nur mal offen drüber sprechen.
Dann doch einen guten Link.
Ja, pack immer gerne rein. Was machen wir eigentlich mit dem IS?
Ja, lustigerweise heißt der jetzt IS, der hieß auch nochmal anders.
Ja, das steht im Wikipedia-Artikel, steht alles schön,
also es war am Ende, war es halt Islamischer Staat im Irak und der Levante. Levante ist irgendwie ein arabischer Begriff für so ein Teilgebiet Syriens, da war es halt ISIS und jetzt ist plötzlich das Islamische Staat nur noch.
Nee, ISIL war das da und vorher war das mit im Irak.
Ja, ISIL und ISIL und
ISIS und jetzt noch in Großsyrien, ISIG, ja.
Das ist eine Organisation, die vor allem lustiger seit 2003 besteht.
Ja, ja.
Aber jetzt erst seit einem halben Jahr aufploppt. Halbes Jahr, oder? So geht's los.
Wann haben die angefangen damit ihren Dings?
April 2013.
Ja.
So, aber richtig in der Aufmerksamkeit halbes Jahr.
Ja.
Das ist schon krass, was die... Also
mal zur Erklärung, die rennen da rum und wollen dann einen islamischen Staat gründen in so in Irak und Syrien größtenteils. Ja, und
nee, noch viel größer.
Naja, noch.
Also sie laufen da jetzt rum, aber sie wollen da...
Genau,
sie wollen ein Kalifat aufbauen, einen islamischen Staat, genau.
Und
bis nach Europa rein.
Bis nach Europa rein sogar.
Naja, das alte, der alte, das so, das gab ja irgendwo, ich habe eine Karte gesehen, es gibt da so, so ein riesiges arabisches oder Reich. Das war ja schon irgendwie da Nordafrika bis hoch, mit bisschen Spanien mit dabei. Das war schon riesig mal.
Genau.
Die Nummer.
Ja. Genau, und sie haben echt viel Kohle. Ja, die verkaufen viel Öl.
Mhm.
Was 2,5 Millionen pro Tag oder sowas Einnahmen.
Die große Frage, wer kauft denn das eigentlich ab? Ist das einfach wirklich nur...
Ja. Ich, keine Ahnung.
Also ich könnte mir gut...
Unbegreiflich.
Ja, und die andere Sache ist genau, die sind erschreckend effizient.
Sie schaffen es... Ja, sie sind organisiert wie eine Firma.
Ja. Also im Gegensatz zu Al-Qaida ist Al-Qaida halt eine Dorftruppe.
Ja.
Also du musst ja alleine schon, der Social-Media-Auftritt von IS ist ja krass. Al-Qaida arbeitet immer noch mit VHS-Tapes. Das ist halt,
ja.
Und ich glaube, das ist das Problem so ein bisschen, was dieser Umgang ist, weil Al-Qaida konnte sagen, ja, es ist halt so eine kleine Gruppe, die macht schon Ärger, aber ehrlich gesagt, wir müssen jetzt nicht plötzlich anfangen, uns Militärstrategien auszudenken. ISIS ist halt way more bigger. Es ist
das ist geplant, das ist eiskalt, das ist und das hat Ressourcen
und vor allem schaffen
krass da.
Ja. Die Ursachen kann ich gar nicht beleuchten, ich kenne einfach die Hintergründe nicht, aber es ist halt einfach, also die Region ist eh fucked up und es macht es gerade noch fucked up da. Um mal zu
ich habe hier einen Artikel reingeschmissen, den man mal lesen kann. Der ist unendlich lang. Das ist ein relativ bekloppter Typ und großartiger Blogger mit einem Blog namens Wait But Why. Egal, er schreibt sehr viel cooles Zeug. Er hat sich von seinen Lesern in die beklopptesten Orte der Welt schicken lassen, auch in den Irak. Der war da diesen Sommer 4 Wochen und er zieht die ganze Geschichte quasi von was ich war bis jetzt auf, warum da so viel Chaos ist, durch die... Ich kriege das gerade nicht zusammen, ein bisschen zur Kolonialisierung und was in jüngster Zeit passiert ist. Es ist halt wirklich nochmal es ist wirklich Fakt ab. Und am Ende hatte ich tatsächlich das Gefühl, man muss da Bomben draufschmeißen. Das sage ich, der sowas normalerweise überhaupt nicht gutheißen kann. Auf jeden Fall mal durchlesen. Er macht das, glaube ich, recht neutral. Er hat es tatsächlich vor Ort sich erklären lassen, was die Geschichte ist und gibt da ein relativ gutes Licht drauf, leitet das halt so her. Kann man wirklich mal lesen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Am Ende schluckt man.
Ja. Und die einzige Strategie, die mir einfällt, ist einfach Bomben drauf. Es ist erschreckend. Also ich.
Ja, das ist das Erschreckende.
Scheinbar hilft da nur, das einfach flächendeckend zuzubomben, die Nummer. Und selbst das funktioniert scheinbar auch nur eingeschränkt.
Ja, mein Gefühl. Was nicht oft dahin geht, aber ist in diesem Fall auch irgendwie ganz viel Militär hin und möglichst da wilde Metzeleien veranstalten und das mal irgendwie wegbomben. Ich weiß, das
ist echt krass.
Ja, das ist wirklich krass. Aber ich kann es noch nicht erklären. Und ich weiß noch nicht, ob es richtig wäre. Und ich weiß, da werden irgendwie unfassbar viel Kollateralschaden mit da entstehen und das ist ganz, ganz fürchterlich.
Will man tatsächlich, dass
das, was sie der Zivilbevölkerung antun.
Ja.
Also,
ja,
dass Frauen und Kinder abgeschlachtet werden.
Ja.
Ja. Und die erschreckende Weise ist halt, wie sich die Türkei verhält. Es ist halt so nach dem Motto, das ist hinter unserer Grenze, wir ducken uns mal ein und. Ich weiß, also es ist.
Naja, das liegt ja wohl auch daran, dass halt da die Kurden da sitzen.
Ja, und die Kurden und sind
die
halt
Türkei,
böse.
Die Türkei halt ein Problem mit den Kurden hat.
Ja.
Und die nicht unterstützen wollen.
Ja, aber kommen wir, aber das wirkt auch so, dass also die Luftangriffe der USA und der Koalition auf IS so fruchten tut das wirklich nicht. Und vielleicht kommen wir am Ende nicht drum herum, dass auch einfach da mit Bodentruppen reinzukommen. Und das ist erschreckend.
Ich musste irgendwie an die Nazis denken, so ein bisschen, bei dem Artikel, was ich gelesen habe.
Ach so,
ich weiß, inwiefern? Vielleicht blöd zu vergleichen, aber was die Brutalität angeht und vielleicht auch dieses Gefühl der Welt, wir müssen jetzt wirklich mal handeln und was draufwerfen. Nur dass es natürlich nochmal Unterschied ist zwischen Europa und Arabien, aber vielleicht hat sich das damals so angefühlt, wenn du eben nicht gerade in Deutschland gesessen hast, sondern weit weg.
Ja, aber damals war es ja zumindest noch so, das ist noch irgendwie, ich meine, das ist alles fehlgeschlagen, ja, und man hat das irgendwie viel zu spät gegen hat wie ich was gegen Hitler getan von der internationalen Staatengemeinschaft, aber es war ja zumindest noch so, dass es sowas Ähnliches wie diplomatische Beziehungen gab.
Ja, okay.
Und das ist hier,
ist
ja
vielleicht ein blöder Vergleich, aber
das ist hier irgendwie gar nicht der Fall. Also für mich wirkt das auch alles völlig so wenig greifbar.
Ja.
Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Ich könnte es gar nicht genau platzieren. Klar, ich könnte
hat
es jetzt
schon mal
aber wo Chef spielt das eigentlich ab?
Na, hat jemand schon, einmal als Beispiel, hat jemand schon mal die Kopffigur von ISIS oder ISIS oder IS im Fernsehen gesehen, irgendwas reden?
Nö.
Die scheren sich halt auch nicht drum.
Ich weiß halt auch nicht, wer das ist.
Ja, irgendein Fuzzi. Hier, das ist Abu K. El-Baghdadi.
Und was ist das für ein Typ? Wo kommt der her? Was hat er gemacht?
Who the fuck knows?
Was hat er studiert?
Das ist, der ist geboren in Irak, war im Irak während des Krieges irgendeiner Scharia-Komitees, der Ensel Ashuna, war mal interniert, war also irgendwie.
Und dann, was ist denn ja auch irgendwie nochmal, also ich meine, also hier kommen wir jetzt irgendwie nicht weiter offensichtlich. Ja. Wir alle haben irgendwie so dieses diffuse Gefühl, da muss man was machen, aber
jemand müsste mal,
genau,
ja.
Aber ja, meinetwegen auch dann im Zweifel Bodentruppen. Lieber hier, ja, als irgendwie damals in Afghanistan oder im Irak.
Ja.
Aber auch nur, ich kann da auch keine richtigen Argumente für finden, sondern es ist auch irgendwie nur einfach so ein Gefühl, das ich habe. Aber was ja auch interessant ist, dass da einfach viele Europäer und Nordamerikaner einfach da runterfahren, um sich in deren Dienst zu stellen. Also was heißt viele? Es ist natürlich immer noch eine absolute Minderheit. Ja, es sind halt irgendwie in ganz Deutschland, wie viel waren es?
200, 300?
Ja, oder lass es 500 sein.
Ja.
Wo es, das ist natürlich immer noch ziemlich wenig. Aber wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, nichts würde mir ferner liegen.
Die machen halt auch Marketing.
Sehr gut.
Und sprechen damit irgendwen auch an. Also das hat er auch verlinkt. Sie haben teilweise sehr lustige Diagramme und über also einfach auch grafisches Material, was richtig gut ist, verhältnismäßig.
Ja, aber zu ergänzen, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also diese Rockertruppe, die aus den Niederlanden runtergefahren ist, um gegen IS zu kämpfen.
Nee.
Ich muss jetzt den Link raussuchen, aber es ging vor einigen Tagen. Habe ich es, glaube ich, in einer Daily Show gesehen oder im Colbert Report, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls, da stand einfach eine Rockertruppe, sagt, fuck drauf, wir kämpfen gegen den IS mit den Kurden. Auch schon krass.
Ja, irgendwie sowas habe ich auch immer gelesen, ich meine, ich weiß es nicht mehr genau. Ja.
Aber die andere Sache ist, wo ich mich auch irgendwie ein bisschen auch hilflos fühle und was weiß ich auch nicht, was ich machen könnte, das kommt einfach dazu, dieses Gefühl, dieses hilflos sein. Was machen wir eigentlich mit den Kurdinnen? Also wir können ja Waffen, irgendwie kommt es nicht an. Irgendwie schaffen sie
es
doch.
Es sind jetzt ja das erste Mal Waffen abgeworfen worden. Also
ja, nach wie vielen Wochen Gelaber?
Ja, also auf jeden Fall die ersten Lieferungen.
Ja.
Das Problem ist halt, also es hat mehrere Probleme. Erstmal dieses Problem mit der Türkei. Und dann ist das Problem auch, überall, wo du Waffen hingibst, ja, können die halt auch in falsche Hände geraten.
Ja.
Und wenn dann die Stadt Kobane halt dann mal eingenommen ist, wonach es ja aussieht, dass es irgendwann in den nächsten Wochen mal der Fall sein wird, dann hat der IS auf einmal
plötzlich noch mehr amerikanische Waffen oder was.
Ja.
Am Ende ist
und zwar
auch egal.
Noch richtig schick, modern, gerade frisch geliefert, manche wahrscheinlich noch original.
Am Ende ist das die Strategie.
Ja, aber ist der IS eh schon nicht an amerikanische Waffen aus irakischen Beständen gekommen?
Nee, die haben auch deutsche Handgranaten irgendwie. Also es ist irgendwie, da merkt man schon mal, egal wo man die Waffen hinverkauft, irgendwann geraten sie in falsche Hände. Was eigentlich nochmal ein guter
Erstens, Deutschland ist drittgrößter Exporteur von dem Krempel.
Ja, eben.
So. Also ich weiß es nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt von hier aus machen könnte. Klar, irgendwie spenden und vielleicht mache ich das auch, aber was? Nix.
Ja.
Schwierig. Und
ist auf jeden Fall im Blick zu behalten, vielleicht auch an dieser Stelle, oder? Also.
Also ist die Frage, was passiert, wenn man, also die große Frage, die mich stellt, ist, was passiert, wenn wir es nicht aufhalten können? wäre das so fatal für die Welt.
Und das ist auch, ja, aber, ja, also, was ich da auch ganz, was mir gerade noch so einfällt, so ganz besonders komisch finde, ist, das wirkt auch alles so irrational.
Ja.
Weißt du, bei Hitler konntest du dann irgendwie sagen, der will halt irgendwie sein großdeutsches Reich. Ja? Nee, also verstehst du, da war zumindest noch irgendwie verständlich, was die Ziele sind. Aber hier ist, was ist denn hier das Ziel?
Na, dieses Kalifat von Großarabien. Also, entschuldigt, falls ich mich jetzt mit den falschen Griffen, aber.
Ja, ist schon klar, halt irgendwie so ein Staat. Aber ist das dann alles oder wollen die dann die ganze Welt einnehmen? Weil da steckt ja irgendwie schon so ein Herrschaftsanspruch des Dschihadismus irgendwie dahinter. Ja. Das, ich meine, es ist wahrscheinlich jetzt auch wieder, dass ich einfach nur nicht genug Ahnung von dem ganzen Kram habe und dass da mein Fehler liegt. Aber ich finde das ist so irgendwie so völlig bizarr.
Vor allem aber. Und auf der anderen Seite schaffen die auch innerhalb scheinbar Ordnung. Also ich habe gesehen, es gibt scheinbar auch schon Verkehrspolizisten der IS. Das heißt, die regeln Verkehr eingenommen.
Ja,
die ganzen Nummern.
Ja, weil die das mit dem Staat-Ding, das meinen die halt echt ernst.
Ja.
Ja.
Ich raff es
nicht. Vielleicht meinen sie es auch ernst, dass das Schlimme ist, dass sie das, was sie tun, ernster meinen oder mit mehr Macht und in Anführungszeichen Motivation umsetzen, als wir dagegenhalten können, ever.
Naja, halt die Al-Qaida war halt ja, die wollen halt die Ungläubigen vernichten. Ja, bravo, toll, macht mal. Da, viel Spaß, ihr habt 7 Millionen auf der Agenda, viel Spaß. Hier, also ich fühle mich auch nicht von dem bedroht oder so. Ich fühle mich immer noch sicher und so. Also das mir habe ich eher Angst gerade vom Russen. Und selbst das ist auf einer sehr niedrigen Skala. Und zwar sehr niedrig. Also ich habe eher Angst, dass mir, das ist, nee, also, ja, es, obwohl es so weit weg ist, macht es, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bombe drauf, keine Ahnung. Firma weg, einfach diesen Erdteil wegradieren und dann ist Ruhe oder Ruhe fucken aus.
Wie ist es denn mit den, Also woher sozusagen gibt es irgendwie so Marker, woher diese Einstellung kommt? Also ist es auch so ein Wirtschaftsding, so ein Prekariatsding oder wer sind die Leute eigentlich so, mal so, was ist der soziale Querschnitt?
Durch die, was ist der gemeine IS-Kämpfer?
Ja, genau. Ist es eher so, keine Ahnung, Mittelschicht, ja, Unterschicht oder vielleicht auch eher so gebildete, ich weiß es echt nicht. Ja, das ist schwierig. Aber interessant. Also das habe ich jetzt auch schon bei vielen gehört, dass da tatsächlich die Leute sagen würden, ja, dann schickt da halt Soldaten hin und dann müssen die halt da kämpfen.
Es ist halt auch so ein Toleranzding, ne? Also ich meine, man mag jetzt von anderen Religionen und Kulturen halten, was man will, und es gibt sicherlich einen gewissen Nationalismus, aber im Prinzip sagen wir ja, die können ja machen, was sie wollen. Aber jetzt halt nicht mehr, jetzt reicht's, ne?
Ja, aber
genau, das heißt, irgendwann scheinbar der Punkt erreicht wurde, wo man sagt, okay, wir müssen hier eingreifen. Als westliche Staatengemeinschaft, ja. Dieses ominöse Wort. Westliche Staatengemeinschaft.
Andererseits ist halt auch so ein Ding, was geht uns das eigentlich an?
Ja, genau. Ja?
Also, solange uns kein Staat irgendwie um Hilfe gebeten hat, sag mal, hier, pass mal auf, die machen hier alles kaputt, helft uns mal. Ja, oder was weiß ich, NATO-Bündnisfall oder was man sich da auch alles vorstellen kann, geht uns das ja auch eigentlich nichts an.
Ja. Ja?
Das ist wie bei Star Trek die oberste Direktive. Ja, da ist halt irgendwie Massaker auf fremden Planeten. Ja,
so.
Aber da mischen wir uns halt nicht ein.
Ja.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ich, um jetzt wieder den Fokus auf die Heimat, auf die glorreiche Heimat zu werfen, was noch obskurer ist, ist dieser Umgang um diesen ominösen IS-Kämpfer, diesen 200, 300, 400. Ja, wir müssen ihnen den Ausweis wegnehmen und Vereinsverbote. Ja, hast du gesehen, der IS wurde per Vereinsverbot in Deutschland verboten.
Ja, super, ne?
Super. Ey, alles geschafft. Da hat das Innenministerium ein Dekret rausgebracht, hiermit verbiete ich aufgrund des Vereinsgesetzes IS.
Ja,
aber im Bundesgesetzblatt steht das jetzt drin.
Ja, aber das ist schon mal nicht, das ist nicht falsch. Weil du nämlich ohne das Ding, ja, wäre das halt ein Verein wie jeder andere und du könntest nicht spezielle Maßnahmen gegen den ergreifen. Das ist ja immer so. Ja, das ist ja auch ein Grund, weswegen man die NPD verbieten will, weil man erst dann irgendwie anständig Handhabe gegen sie hat. Also gegen die Reste und dann ein bisschen, naja. Ja. Ja, was soll man sagen?
Was soll man sagen?
Das ist echt eigenartig. Wie viel, was ist bei euch so die Schmerzgrenze? Wie viel Soldaten sollte Deutschland da hinschicken?
Ich habe keinen Vergleich. Wie viele Soldaten hat Deutschland überhaupt?
Irgendwie so ein paar hunderttausend waren es mal.
Wie viel waren im Kosovo-Krieg? Das ist die nächste Frage, so als Vergleich. Also aktive Soldaten haben 180.000 aktueller Stand.
Ja, aber wie viele davon sind einsatzbereit? Das ist natürlich auch so.
Aktive Soldaten.
Ja, ja, aber das sind ja alle. Das sind ja auch die, ne?
Ja, klar.
Von ganz jung bis ganz alt.
Und dann gibt es hier im Heer sind 6.000, aber es ist nicht aufgeschrieben, wie quasi jetzt, wo man sagen könnte, na, 180.000 ist quasi aktive Soldaten, die könnten halt in Einsatz geschickt werden.
Nee.
Doch.
Nein, geht nicht. Nee? Dann ist doch hier keiner mehr.
Ja, aber dann kann hier keiner mehr Sandsäcke schleppen oder was?
Ja, nein, aber dann ist hier einfach, du musst ja auch jemanden haben, der das hier organisiert.
Ja, okay.
Ja, und das braucht halt mehr Menschen, als man so denkt. Das ist halt schon ein relativ großer Stab. Also ich würde mal schätzen, maximal ein Zehntel dessen wird man wahrscheinlich gleichzeitig irgendwie in Einsatz schicken können. Aber ich bin auch kein Militärexperte, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass da ein sehr, relativ großer Anteil von...
Es gibt einen Wikipedia-Artikel zu dem Thema.
Ja.
Aussätze. Bisher höchster Stand im Ausland eingesetzter Soldaten 10.000.
Ja.
Das ist eine krasse Menge.
Ja, aber ist auch nur gerade mal so ein bisschen mehr als ein Zwanzigstel.
Ja. Und zwar, was war jetzt im Kosovo? Das waren
7% oder so, ne?
Ja. Jetzt interessiert mich gerade, was im Kosovo war. Kosovo war wann? Irgendwann in den 90ern.
Fing eigentlich 99 an.
Operated Developed Forces, NATO-Operation zum Schutz der UNOPA von Bosnien-Herzegowina, 95?
98, 99 ging der Kosovo-Krieg los. Oder war der Kosovo-Krieg?
Ja, irgendwas mit Rot-Grün, das weiß ich. Ja, Kosovo-Krieg hier, 99. Operated Allied Forces, Teilnahme am Luftangriffen, ja. Steht jetzt nicht, wie viele die Deutschen da beteiligt waren.
Ist ja auch,
also 200.000 Soldaten der NATO im Kosovo-Krieg.
Ja.
Wie viel ist jetzt im Afghanistan-Krieg?
Das ist Enduring Freedom, oder wie hieß sie?
Ja. Da waren die Deutschen mit bis zu 4.900 Soldaten unterwegs. Und Operation Enduring Freedom hat wie viel am Ende? Soldaten, deutsche Beteiligung.
Ja, aber da siehst du auch mal, wenn du die deutsche Beteiligung ist hier in der Wikipedia, das kann man mal vielleicht mal einfach so beispielhaft nochmal in die Links schmeißen. Wo ist es denn? Da, so. Ist ja auch nochmal, nicht alle Leute, die du da hinschickst, können dann ja auch kämpfen.
Ja, das siehst du halt hier in Julian Fühlem, siehst du halt ABC-Abwehrkräfte 800, Sanitätskräfte 250, Spezialkräfte 100, Lufttransportkräfte 500, genau. D-Streitkräfte 1800, erforderliche Unterstützungskräfte 450. Das war jetzt Afghanistan-Krieg.
Ja, das sind nicht so viele Leute, die dann tatsächlich. Und dann das nächste Ding, das wird richtig teuer.
Ja.
Das kostet richtig viel Asche. Ja, gerade jetzt, wo irgendwie klar ist, dass gerade die Bundeswehr total auseinanderfällt, weil irgendwie nichts mehr funktioniert.
Also im Afghanistan-Krieg 2001 waren es 130.000. Bei der wie heißt die Organisation? Die ISAF.
Erstmal hast du, guck mal, erstmal das erste Ding ist, du hast relativ hohe Personalkosten.
Ja.
Weil du kannst denen nicht einfach so den Standardsold geben, die brauchen irgendwie Gefahrenzulage und Auslands und bla bla bla, die sollen ja auch alle gut abgesichert sein, falls da was passiert. Ich meine, die gehen immerhin hin und setzen ihr Leben irgendwie aufs Spiel. Ja. Da kannst du denen nicht irgendwie 2,50 € geben und geh doch zum Jobcenter Stock auf.
Vor allem musst du mit Folgekosten rechnen.
Genau.
So.
Folgekosten, was die ganze Traumatisierung und Verletzungen und weiß der Geier was. Und dann brauchst du einfach nochmal richtig viel Material. Gerät.
Ja.
Und das ist auch nicht alles so, ich gehe mal zu Aldi und kauf mir 2 neue Kreuzer und ein paar Eurofighter dazu. Sondern
Das ist Milliarden.
Ja.
Und zwar zweistellige Milliardenbetrag. Weiß nicht, wie viel hat Afghanistan Deutschland gekostet? Müsste man jetzt auch rausfinden, aber der Etat der Bundeswehr ist gerade 33 Milliarden.
Ja, und wie wir gerade merken, reicht das eigentlich nicht.
Nee, das reicht nicht.
Damit da nicht alles
auseinander... Afghanistan war ja noch so ein Kindergartenkrieg, vergleichsweise schon fast, oder?
Also zumindest...
Wenn man jetzt denkt, was da kommen mag.
Zumindest von der Anzahl... Ja, also was auf jeden Fall hier mehr anfallen wird, ist wahrscheinlich so eine Art Kanonenfutter, ne?
Ja. Weil das ist, dann geht es wirklich um so die Kosten und Folgekosten des Kosovo-Kriegs. Das würde mich interessieren. Oh Gott, das sind viele. Also allein der Munition für 67 Millionen D-Mark. Das geht noch, ehrlich gesagt.
Ja, das ist aber nur die Munition, das ist das, was...
Aha, stopp. Und zwar, die täglichen Kosten des NATO-Einsatzes waren 120 Millionen D-Mark pro Tag.
Ja, ich sag, das ist richtig teuer. Ja, das Beste, was dabei irgendwie abfallen kann, ist, dass man das irgendwie noch alles unter Industrieförderung verbucht und hofft, dass da ein paar Arbeitsplätze abspringen.
Ja, aber die halten
Steuern kommen ja auch zurück.
Die halten ja,
genau.
Ja, stimmt, so ein Soldat muss ja auch Steuern auf seinen Lohn abführen.
Ja, auch die Waffenindustrie. Und wenn die Nachbarn bei uns auch kaufen, dann haben wir vielleicht sogar noch ein Plus wegen Export und so. Egal.
Also es tut mir leid, das hat die Nummer unter Hitler auch schon nicht funktioniert mit der Wirtschaftsförderung aus Krieg.
Nein, das war auch nicht.
Aber ja, ich weiß es nicht. Also die Nummer, also.
Ja, man kann es auch so machen wie Ford, ne? Die haben einfach gesagt, gut, dann bauen wir jetzt keine Autos mehr, sondern machen jetzt Waffen. Ja, war auch angeleiert, also war ja.
War das Fort des Mord? Ja.
Ja. Wurde denn ja auch irgendwann auf Kriegswirtschaft umgestellt, aber ist ja auch völlig egal. Also, das wird halt auf jeden Fall richtig teuer, ja.
So viel. Ich weiß nicht. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Nummer in 3 Monaten wieder total vorbei ist.
Glaube ich nicht. Die sind zu organisiert und gehen viel zu planmäßig und zielgerichtet vor. Und
das wird ewig dauern.
Und vergrößern auch immer. Genau, vergrößern auch immer wieder ihr.
Aber woran lag es, dass irgendwann dieser Peak erreicht war? Auch unsere Aufmerksamkeit. Die haben ja auch nicht von irgendwo sagen, so, sind aufgewacht aus dem Motto: Oh, wisst ihr was? Wir breiten uns jetzt mal ganz schnell aus.
Ja, aber was ja schon so ist, dass es halt näher an die sozusagen verlängerten EU-Außengrenzen oder europäischen Außengrenzen, sagen wir mal, ranführt. Ja.
Ja, okay.
Wenn du jetzt halt, also zumindest ein Teil der Türkei ist ja auf dem europäischen Kontinent.
Also die Türkei-Grenzen könnten halt irgendwann mal tatsächlich EU-Außengrenzen werden, so.
Ja, aber es gehört ja bis Istanbul zum europäischen Kontinent.
Ja, ja? Genau.
Und das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal so eine Verbindung halbwegs und gerade dadurch, dass wir auch irgendwie in Mitteleuropa ziemlich vielen kulturellen Austausch über die letzten Jahrzehnten mit der Türkei bekommen haben, wegen Einwanderer und sowas, ist uns das, glaube ich, einfach näher als, was weiß ich, der Irak oder so. Oder wie viele Leute kennst du, die aus dem Irak stammen, deren Eltern, Vorfahren aus dem Irak stammen? Und wie viele Leute kennst du, deren Vorfahren irgendwie aus der Türkei kommen?
Ja. Klar.
Ich meine, es ist nicht 100% zu vergleichen, weil so viele Leute leben auch, glaube ich, im Irak gar nicht, aber du weißt, was ich damit sagen will.
Ja. Naja, ich weiß nicht, gibt es dazu irgendwas noch zu sagen, wo man sagen müsste, irgendwas müssen wir noch hinzufügen?
Ja, allgemeine Ratlosigkeit.
Ja.
Aber wir nehmen natürlich gerne die Lösung an für in den Kommentaren.
Und verkaufen sie für teuer Geld.
Ja. Und davon kaufen wir dann Waffen.
Ja, sehr viele Waffen. Ich weiß nicht, wollen wir zu, von einer Terrororganisation zur anderen gehen? eigentlich will ich diesen Vergleich nicht machen, weil ich halte diesen Streik der GDL für nicht falsch. Ich halte, wie die GDL vorgeht, wie der Klaus Wieselski?
Egal, der Chef da.
Der Chefe. Und wie die GDL-Führung organisiert ist, für sehr fatal. Aber den Streik selber halte ich für richtig, weil, worum geht's denn am Ende? Am Ende geht's darum, dass die GDL unter den Lokführerinnen das schöne Wort Organisationsgrad von fast 80% hat. Da ist es logisch.
Das zweifelt ja übrigens gerade die EVG an, ne?
Nein, da muss man, ich erläutere das jetzt einfach mal. Und zwar sagt die GDL, sie hat beim Zugpersonal mit den Lokführern 51% vertritt sie.
Ja.
Die EVG sagt, bei den Lokführern stimmt das, aber wie ihr zusammenstellt, was Zugpersonal ist, also der Trick ist quasi, was die GDL macht, sie sagt, sie hat sich so die Berufsgruppen rausgesucht und sagt, das deklariert es zum dem Zugpersonal, wo sie dann bei 51%, was die EVG jetzt sagt, wir holen jetzt ein Notar dazu und beleuchten jede Berufsgruppe einzeln und sagen hier, Lokführerin, Restaurantpersonal, Zugbegleiterinnen, Zugchefinnen, also die ganzen Bereiche einzeln beleuchten und gucken da, wie die Mitglieder organisiert sind. Und dann entscheiden wir, wer für wen reden darf. Das ist klar, dass die GDL das nicht will, weil deren Rechnung, wie sie auf diese 51% kommt, dadurch halt kaputt geht.
Ja.
Die EVG sagt nicht, dass die GDL quasi nicht diese hat, sondern sie sagt einfach nur, dass die GDL da ein bisschen unseriös einfach die Berufsgruppen zusammenschmeißt, um an ihr Ziel zu kommen. Nichtsdestotrotz halte ich es trotzdem für falsch zu sagen, naja, eine Berufsgruppe, ein Tarifvertrag. Weil die GDL hat trotzdem beim Zugpersonal 30% Organisationsgrad. Das ist ein Drittel. Das ist es für mich, halte ich das für eine Berechtigung zu sagen, da haben sich ein Drittel des Zugpersonals dafür entschieden, aktiv in die GDL zu gehen. Auch wenn sie unter dem Wissen, dass sie nicht für sie verhandeln darf. Oder mit der Ansage, die GDL setzt sich für uns ein. Sie haben sich scheinbar von der EVG nicht vertreten gefühlt. Deswegen halte ich so die ganzen Nummern. Deswegen halte ich die GDL trotz allem, dass sie dem scheiß Beamtenbund angehört und wie das halt einfach, dass der Welski ein CDU-Fuzzi ist und alles fu und blöd, ist es ein legitimer Streik. Und was die Bahn halt macht, ist halt das explizit auszuspielen. Zu sagen, ja, da kriegt ihr halt eure paar Prozente und die Stunde weniger Arbeit. Aber verhandeln werden wir euch nicht mit. Aber verhandeln für diese Berufsgruppe werden wir mit euch nicht. Und das ist halt der zentrale Forderung von der GDL. Und die Bahn spielt das sehr gut aus. Und die spielt das sehr gut auch mit diesen Pressemitteilungen aus. Also so Terrororganisationen, das hat bestimmt ein Bahnsprecher irgendwann mal gesagt, die letzten Tage. Und die GDL macht es auch ein bisschen einfach. Die Angriffsfläche ist ja ziemlich hoch, wenn man halt einfach mal, ich finde notwendigerweise, einfach mal ein Wochenende mal lang den Bahnbetrieb in Deutschland lahmlegt. Und dann ist es dann halt bigott zu sagen, von Politikerinnen zu sagen, ja, aber die Fahrgäste und das ist ja kritische Infrastruktur, dann dürfen die das nicht und ha, ja, nee, alter Leute, wieso habt ihr sie 94 dann privatisiert?
Ja,
wieso habt ihr 94 gesagt, die Deutsche Bahn ist jetzt privat? Wieso habt ihr dafür gesorgt, dass seit 94 der gemeine Lokführer schlechter bezahlt wird als der deutsche Bundesschnitt? Wieso? Wieso werden die so schlecht bezahlt? Wieso ist das, wenn es kritische Infrastruktur ist, wieso ist das so ein wichtiger Job ist, die sind einfach so fucking schlecht bezahlt? Und dann kommen so Fuzzis hinterher und sagen, ja, dann automatisieren wir das und fu. Und dann kommt so die ekelhaftste Form des San-Florian-Prinzips, nach dem Motto, ja, Streik ist wichtig und ich streike ja auch gerne für meine Rechte, aber nicht, wenn ich Zug fahre. Dann muss der Zug fahren. Es ist eine so eine Widerlichkeit. Und auch darum muss ich ehrlich gesagt die GDL unterstützen.
Ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn ich mit einem Punkt reinbringe. Ich finde auch völlig okay, dass Gewerkschaften untereinander konkurrieren können.
Ja.
Denn wenn es halt eine Gewerkschaft gibt für einen Betrieb, dann kann das halt auch sein.
Das wird schnell eine Lame Duck.
Ja, genau. Es kann eine lahme Ente werden. Das kann nämlich immer sein, dass was ja auch immer passiert ist. Da sitzen halt Leute. Das sind ja auch nur Menschen. Die sitzen dann am Tisch mit anderen Menschen und verhandeln, ja, mit dem Vorstand normalerweise. Und dann sitzt man da halt mal öfter mal zusammen und lernt sich kennen und spricht miteinander, spricht auch in anderen Belangen miteinander. Und dann entstehen da halt auch irgendwie Freundschaften, Bande, wie auch immer.
Ja, und am Ende fährt man zum Puffbesuch nach Brasilien, ja.
Das muss nicht die zwangsläufige Folge sein, aber es ist ja völlig klar, dass da sozusagen durch so ein persönliches Verhältnis, das da entsteht und auch gepflegt wird, dass man da sozusagen vielleicht nicht immer ganz so harsch in die Verhandlung geht, wie man sonst getan hätte. Und die Gefahr ist halt nicht so groß, wenn da halt noch eine andere Gewerkschaft ist, die halt noch irgendwie dann Druck machen kann.
Ja. Was man noch hinzufügen, also diese ganze Debatte ist jetzt noch das, was da kommt, was so der DGB eine Zeit lang mit unterstützt hat, aber mittlerweile abgerückt ist. Und zwar das Gesetz zur Tarifeinheit. Es war irgendwie bis 2003, 2004, irgendwann gab es halt den Grundsatz, ein Unternehmen, ein Tarifvertrag.
Mhm.
Das der Bundesgerichtshof gekippt oder das Bundesverfassungsgericht, irgendeins der oberen Richter hat gesagt, nee, Tarifpluralität ist wichtig.
Mhm.
Jetzt möchte tatsächlich eine SPD-Arbeitsministerin das Streik- und Gewerkschaftsrecht, was irgendwie grundgesetzlich verbrieft ist, mal einschränken. Das ist so, Alter, echt, Lattenfall, wo ist mein Dachlatte? Ich möchte gerne mal jemanden verprügeln.
Ja.
Und vor allem, wenigstens ist der DGB davon abgerückt. Es war eine Zeit lang halt, dass der DGB das aktiv forciert hat, diese Politik, dieser Tarifeinheit. Sagen, das muss ein Gesetz kommen. Und dann hat der DGB irgendwann gemerkt, das Problem ist nur, so einige unserer Mitgliedsgesellschaften, NGG oder auch Verdi, sind manchen Unternehmen ein wenig unterrepräsentiert. Oder so eine christliche Pseudo-Gewerkschaft, die noch nicht verboten ist, größer. Fupp, und hat man sich selber ausgebotet. Das ist erst über quasi, dass man sich damit quasi selben eigene Fleisch schneidet. Das ist schon fatal, dass man erst über diese Erkenntnis rankommt und nicht vorher schon merkt, dass es einfach Bullshit ist. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwas Rechtliches noch hinzufügen oder irgendeinen politischen Aspekt, aber ich finde es halt doof, saublöd.
Ja, mir ist so, als wäre da noch irgendein Vorteil, der da irgendwie raus passieren könnte. Aber ich krieg das nicht mehr zusammen, deshalb lasse ich das mal einfach so stehen. Aber mich interessiert, was denn Cornelis überhaupt da zu dem ganzen Streik sagt, auch als Bahn-Premium-Kunde.
Ich finde den gut und ich finde den wichtig, weil das ja ein Ausdruck ist von diesem ganzen beschissenen Zusammenkürzen und Zusammenstreichen. Also wir hatten ja auch die Mannheimer Geschichte vor kurzem, wo irgendein Billiglokführer in Anführungszeichen, der schlecht geschult war und schnell eingestellt war, quasi.
Ja, vor allem er war übermüdet.
Ja, genau, also das steckt da ja alles drin, ne? Also, und das möchte ich nicht, dass das in meinem ICE passiert ist, möchte ich gar nicht, dass es passiert ist. Ich möchte diesen Menschen einfach mal verflucht viel Geld geben, weil sie Verantwortung tragen. Und wenn ich dem Mann einfach nochmal 30% mehr Lohn gebe, kann das eigentlich meine Fahrkarte gar nicht so viel teurer machen. Ehrlich gesagt. Da sind 1000 Menschen im Zug und einer fährt ihn.
Ja,
das kann wirklich pro Fahrer, also das ist doch albern. Das ist halt diese ganze BWLer-Scheiße. Und ich finde Streik gut, ja, macht ihn. Und ich nehme das hin. Ich habe den Komfort, dass ich immer irgendwie zur Arbeit hinkomme. Und selbst wenn nicht, also, ne?
Ja, also, ja, ich finde, also, zur GDL kann man viel sagen. Ich will es noch hinzufügen, es gibt auch Initiative, der Name ist auch absurd, aber sie ist halt wichtig und sagt Initiative für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der GDL, möchte ich noch hinzufügen. Es gibt so ein paar Probleme in der GDL selber, so ein bisschen wie das so, wie der Welski da agiert. Das kann man sich durchlesen. Ich würde das nicht 100% für bare Münze nehmen, weil da halt Manfred Schell noch ein bisschen rumspielt und hat nochmal so ein persönliches Ding. Ist auch sehr viel persönlichkeitsgetrieben, ganze Nummer am Ende. Aber das wollte ich nochmal ergänzen. Und glaube ich, der letzte Aspekt ist eigentlich noch der junge World-Artikel, der das nochmal ein bisschen beleuchtet. Sonst sehe ich, also ich sehe in der Lösung, in diesem, die Lösung wird sein, dass die Deutsche Bahn von ihrem Punkt abrücken muss, dass sie nur einen Tarifvertrag für eine Berufsgruppe haben möchte. Sie muss davon abrücken. Und ja,
ich sehe auch ehrlich gesagt nicht das Problem nicht. Also ja. Das Problem besteht halt nur dann, wenn die Bahn, was ich immer unterstelle, Schiss davor hat, dass dann die Leute da Mitglied werden, wo es mehr Geld gibt. Ja, und dann, oh, was, bei der GDL gibt es irgendwie 1,50 € mehr die Stunde, alles klar, wäre ich jetzt GDL-Mitglied. Und dann wird es irgendwie sozusagen, dann entsteht da ein Wettbewerb, den die Bahn nicht haben möchte. Das ist, glaube ich, das einzige Problem. Ansonsten, also jetzt, wenn das kann ja wohl ein so großes Unternehmen wie die Bahn nicht überfordern, dass du da irgendwie unterschiedlichen Leuten unterschiedliches Gehalt zahlst. Ja, dann machst du einfach noch, da kommt dann in das hier Dingsprogramm hier, Auszahlungsberechnungsbuchhaltungsprogramm, kommt halt einfach noch so ein Fleck rein, dann wird da eingetragen, in welcher Gewerkschaft du bist oder ob du in gar keiner Gewerkschaft bist.
Ja, aber lustigerweise, das muss man mal fragen, also muss ich wissen, eigentlich ist ja, geht's den Arbeitgeber ja nichts an, was ich, in welcher Gewerkschaft ich bin, richtig?
Ja, aber hier ist es ja so, dass du daraus einen Vorteil ziehst.
Ah.
Ja. Es gibt ja, also, ne?
Aber die Bahn darf dann halt, oder der Arbeitgeber darf dann trotzdem keine Nachteile draus stricken aus der Nummer. Das ist eben ja verboten.
Ja, klar. Und hier wäre es dann ja so, sagen wir mal, ist es so, dass die EVG verhandelt am Ende für ihre Mitglieder und meinetwegen auch für alle anderen Angestellten. Dann bist du halt in diesem EVG-Tarif und die GDL hat was Besonderes ausgehandelt, ja, für ihre Mitglieder. Oder halt andersrum, die GDL handelt meinetwegen für ihre Mitglieder und für die restlichen Angestellten aus. Was man sich auch vorstellen kann, ist, dass halt nur die eigenen Mitglieder da irgendwie bevorteilt werden. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die auch in diesem Tarifeinheitsdingsgesetz gemacht werden soll, dass halt viel schneller Tarifverträge für allgemeingültig erklärt werden können. Das ist halt wieder so ein positiver Effekt, wo jetzt halt gerade in Ostdeutschland riesige Flickenteppiche entstanden sind.
Nee, aber das ist da ja noch ein anderes Gesetz.
Und Leute, ja, nee, das soll aber im gleichen Abwasch gemacht werden. Also das ist halt wie immer, ja, man verpackt halt Schlechtes in Gutes,
ja.
Um dann zu sagen, ja, aber wenn du das Schlechte nicht willst, dann kriegst du das Gute auch nicht.
Toll, Mindestlohngesetz, ja. Schöne Grüße.
Genau. Das ist halt so der alte Trick, aber das soll damit auch passieren, weil es ist ja so, es sind halt irgendwie viele auch Arbeitgeber sind in Ostdeutschland nicht mehr organisiert, sind ausgetreten und sehen sich dann auch nicht gebunden an irgendwelche Tarifverträge. Müssen sie ja auch nicht, es gibt ja keine Verpflichtung. Die wird dann aber wieder eingeführt, dass du sagst, okay, es gibt jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20% aller Arbeitnehmer sind hier von diesem Tarifvertrag umfasst, deshalb machen wir jetzt allgemeingültig, haben sich alle dran zu halten. Das kommt dann da auch noch mit.
Ja. Ich wüsste jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen am Ende.
Und ich finde das auch, eine Sache noch.
Ja.
Bis vor ein paar Monaten galt nämlich noch, das sollte man vielleicht noch wissen, zwischen GDL und EVG ein Abkommen.
Genau.
Die haben untereinander geregelt, wer welche Berufsgruppen vertritt. Genau. Und das ist ausgelaufen. Und jetzt versucht die GDL halt zu sagen, naja, da möchten wir jetzt aber auch für alle verhandeln, weil wir sehen uns halt, das Abkommen ist ausgelaufen, wir sehen uns daran auch nicht mehr gebunden. Es gibt auch zurzeit kein Nachfolgeabkommen zwischen den Gewerkschaften. Und dann ist es auch völlig okay.
Ja.
Was ist denn die stärkere Motivation? Die Organisation oder tatsächlich ein krasses Ungerechtigkeitsempfinden des Gehalts oder beides?
Also ich denke schon, dass die stärkere Motivation darin liegt, erstmal den Machtbereich ein bisschen auszubauen. Was natürlich, weil das natürlich auch ein Grundpfeiler dafür ist, bessere Ergebnisse zu erzielen. Weil wenn du für mehr Leute verhandelst, ist natürlich deine Position viel besser.
Weil wenn nicht nur die Lokführer streiken, sondern auch das Zugpersonal oder nur mal das Zugpersonal.
Das wäre auch lustig, ne? Das habe ich mir auch schon überlegt. Was passiert, wenn das Zugpersonal streikt?
Dann fährt der Zug trotzdem.
Ja, fährt der Zug trotzdem und wir alle können schwarz fahren. Das passiert dann nämlich.
Es gibt keine Getränke.
Ja, gut.
Na, also die große Frage ist, ich glaube, dass ein Zug ohne Zugchef nicht losfahren oder ohne Zugchef nicht losfahren darf.
Ja, aber als wenn der Zugchef da den ganzen ICE immer hoch und runter brettert, um alle Tickets abzuschließen.
Natürlich nicht. Der wird irgendwie versuchen, seinen Job irgendwie einigermaßen über die Reihe zu bekommen.
Ich glaube, der hat eher dann dafür zu sorgen, dass die Toiletten funktionieren.
Ein Zug ohne Toiletten darf nicht fahren.
Ja, eben. Also, wenn ich der einzige Service-Mitarbeiter in so einem Zug wäre.
Du bist ja kein Service-Mitarbeiter.
Ja, der Zugchef halt, meine
Du musst ja auch Abfertigung machen.
Der einzige,
ich weiß auch nicht, ob du als einzige Person IC abfertigen darfst.
Dann macht man die Türen zu.
Ja, genau. Das Problem, du brauchst ja für die Abfertigung, der Zug ist ja 400 Meter lang. Den fertigst du halt.
Zugteil ein, oder?
Nee, ein IC ist 400 Meter lang.
Na, aber es gibt ja diese gekoppelten, meine ich. Brauchst du da pro Zugteil dann einen?
Ja, natürlich. Also das ist schon...
Also generell aber auch mehrere, ne, die sich auch Zeichen geben, ob alles
genau.
Okay ist auf der
Länge. Weil es gibt halt
beim normalen einen
selten gerade Bahnsteige. Selten kann der Lokführer halt rausgucken und sieht halt den letzten Wagen.
Das wäre natürlich auch so eine Sache. Geht das? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das geht. Ob so ein Teilstreik möglich ist. So, wir sorgen dafür, dass der Zug fährt, aber wir knipsen einfach keine Tickets mehr ab.
Nee, entweder musst du komplett deine Arbeit verweigern oder gar nicht.
Ne, ist das so?
Würde ich vermuten.
Der Zug fährt, wir lassen keine Passagiere rein. Höhö.
Nee, aber das wäre da auch mal so eine Trollaktion. So, wir vergessen leider einfach, die Tickets zu kontrollieren.
Ich glaube, das ist dann schon Sabotage.
Ist das wirklich Sabotage?
Es fühlt sich nicht richtig an,
ehrlich gesagt. Ja, nee, natürlich nicht, aber das ist halt immer noch wirtschaftlich, hat's nicht so wilde Auswirkungen für die Bahn, als einfach nichts zu machen. Weil da kommt ja nicht nur hinzu, also erstmal werden trotzdem wahrscheinlich die allermeisten ihre Fahrkarte gekauft haben.
Ja, weil der Deutsche halt auch sich zur Revolution Bahnsteigkarte
kauft. Genau, man kauft sich halt einfach die Fahrkarte, das gehört sich auch so. Und zweitens kostet es ja nochmal extra Asche, wenn halt Züge irgendwo einfach stehen bleiben.
Ja.
Und die halt in 2 Tagen eigentlich ganz woanders sein sollen.
Ja, genau.
Ja. Frage am Rande, macht die Gewerkschaft eigentlich, also wenn so ein Streik läuft, wird dann ein kompletter Umlauf ausgesetzt, dass man im Prinzip dann wieder am Ausgangszustand ist und nicht den ganzen Kram woanders hinschieben muss?
Naja, also.
Wird das berücksichtigt?
Nein, die Bahn hat einfach schon vor Streikbeginn einen Notfallfahrplan eingesetzt. Hat gesagt, okay, wir haben mal rumgefragt, wer streiken wird, wer nicht streiken wird. Die es gesagt haben, dass sie streiken werden, die nehmen wir mal raus aus der Planung. Gucken, was wir den restlichen Verbliebenen, die irgendwie nicht streiken werden oder die quasi im Dienst sind, wie kriegen wir die nicht streiken werden, in den Dienst rein. Dieser Notfallfahrplan hat ja schon quasi beginnt einen Tag vorher. Also bei diesem Wochenendstreik hat er einen Tag vorher begonnen schon. Und die Bahn versucht einfach so viele Züge wie möglich auf die Schiene zu bringen, um irgendwie in 2- oder 1-Stunden-Takt irgendwie hinzubekommen. Ganz lustig war, da hat man nachgeguckt so ein bisschen, in Ostdeutschland fuhr fast kein Fernverkehrszug, dafür in Westdeutschland. Ist auch so eine Nummer, wo die Prioritäten bei der Bahn sind am Ende. Und die Bahn wird da halt einfach versuchen, da so wirklich so. Natürlich kann die GDL erklären, hier, wir streiken nur in NRW. Das kann ja die GDL, GDL-Landesverband Nordrhein-Westfalen machen. Am Ende ist halt, gibt es eine Urabstimmung, gibt es einen Streikabruf und wenn die Mitglieder in Nordrhein-Westfalen sagen, wir fahren trotzdem, dann ist das so. Da sind halt die Mitglieder am Ende der Gewerkschaft frei.
Ja, wir können dann auch gleich mal weitermachen, oder?
Ja.
Hier eine Sache, die gerade noch reinrauscht. Der Karstadt in Göttingen soll wohl geschlossen werden.
Das war meine Befürchtung schon lange.
Ja. Aber ist das ein Verlust für Göttingen?
Nee, es ist übrigens ein Gewinn. Hoffe ich zumindest. Ich möchte, dass der Karstadt zumacht. Nein, eigentlich möchte ich nicht, dass der Karstadt zumacht. Ich möchte, dass die Markthalle zumacht und dann irgendwen verkauft wird, darin was Cooles macht. Am besten ein Feinkost-Lebensmittelmarkt. Weil diese Markthalle ist einer des schönsten Gebäude in Göttingen, was komplett verschenkt wird. Das noch
Rande. Du alter
Snob. Und solange das ein Witz.
Du alter
Snob. Nee, es ist einfach. Warum denn Snob? Es ist ein ordentlich saniertes Gebäude. Es hat irgendjemand gemacht. Das steht da rum. Und es ist Mist drin. Was hat das mit Snobismus zu tun?
Du musst mir jetzt mal helfen. Ich mag Halle in Göttingen, sagt mir gar nichts gerade.
Siehst du, da fängst du nämlich schon an.
Ja, also, ich habe auch gerade überlegt. Wo ist denn das?
Was meinst du da?
Direkt gegenüber von Karstadt. Das ist ein wundervoller Backsteinbau.
Ah.
Und Karstadt, das noch Geld hatte, saniert hat. Und innen drin ist halt so eine überdachte, glasüberdachte Halle. Nicht so super groß, aber auch nicht ganz klein. Es war wahrscheinlich früher wirklich eine Markthalle mit so Ständen drin. Und
ja.
Das war so ein Modemist. Früher war da irgendwie Spielzeug und.
Genau,
und
Spielzeug war immer da früher drin, Kack. Das weiß ich noch, ja.
Davor war noch irgendwas anderes. Das wäre ein wundervoller Ort für einfach Innenstadt wiederbeleben, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, und vielleicht, wenn Karstadt pleite geht in Göttingen, dann wird das Ding halt verkauft und dann wird man damit was gemacht. So sehr ich Karstadt an sich eigentlich sogar mag und auch den Mitarbeitern das da nicht wünsche. Es ist eigentlich ganz cool zu wissen, wenn ich mal nicht weiß, wo kriege ich in Göttingen zum Beispiel einen Fusselroller, Gibt's halt bei Karstadt.
Ach so, aber hier, nee, übrigens, es sollen nur die, es sollen nur die, die Karstadt-Ableger K-Town in Göttingen soll.
Das finde ich wiederum schade, weil K-Town.
Moment, K-Town ist doch in der Markthalle.
Genau, K-Town, also, ach, das ist, war, das ist mit Markthalle gemeint. Nee,
Also, da war früher, Spielzeug drin gegenüber.
Ah, genau. Aber das
wird das Spielzeug ist jetzt bei Karstadt Sport.
Und, ah, okay, jetzt
weil, macht das Sinn.
Ja. Das mit K-Town finde ich sehr schade, weil K-Town war mit dem Ding gegründet, das machen die Azubis von Karstadt quasi als ihr Projekt. Das haben das haben die aufgezogen, das haben sie selber konzipiert, selber aufgebaut. Und das soll jetzt dicht gemacht werden, das finde ich schon ein bisschen asen.
Ja, aber das soll, das nicht komplett K-Town soll geschlossen werden, sondern zwei klassische Märkte in Hamburg und Stuttgart.
Ja.
Und K-Town in Göttingen, Köln und Märkte in Paderborn und Frankfurt oder, wobei noch nicht ganz klar ist, was für Märkte da gemeint sind. Ja.
Dann bin ich in Göttingen perfekt zufrieden, dann können sie das einfach verkaufen und dann wird da was Cooles gemacht.
Oder es kommt einfach der drölfzigste, was ist so beliebt, so 1-Euro-Laden rein.
Ja, das ist natürlich auch möglich. Egal.
Noch Fragen?
Tja, Renke hat meinte so ehrenswerterweise einfach mal die Limitierung von einer Frage zu sprengen zu müssen.
Ja, aber seit wann gibt's die denn?
Doch, ich hab immer gedacht, dass es die gäbe.
Hab ich nie, nee. Also ab jetzt gibt's eine Limitierung, eine Frage pro Nase pro Sendung.
Oh, verhandeln wir?
Meinst du, dass da generell nur eine Frage passieren soll, oder was?
Ja, dachte ich.
Ach, das ist ja fürchterlich.
Na gut, dann machen wir.
Ich finde, da können mehr hin.
Ja.
Im Pad ist aber auch nur eine Frage mit vielen Unterpunkten. Okay, sind viele Fragezeichen.
Naja, also jemand.
Machen wir die jetzt alle, oder?
Nee, also jemand, der liebe Toni.
Ja.
Der liebe Toni hat uns von einigen Wochen schon.
Kurz nach der letzten Sendung, oder?
Kurz nach der letzten Sendung. Ja. 100 gute Bahnfragen geschickt.
Also die ersten 10 davon.
Oder die ersten 10, ja. Ehrlich gesagt, ich habe mich absolut null vorbereitet.
Macht gar nichts.
Und ich traue mich nicht, die zu beantworten.
Doch, machen wir. Und zwar machen wir das. Und zwar machen wir das, weil das 10 Stück sind. Darf jeder von uns zu jeder Frage maximal einen Satz sagen.
Okay.
Ja.
Dann lies vor.
Okay, erste Frage. Die Überschrift ist die Sache mit dem Verkehrsrot. Welche Farbidee, wenn nicht die Reichsflagge oder doch Jemen, bewog die Bahn zu der unklugen Entscheidung seit 1994, die am leichtest auszubleichenden Farbpigmente, rote, in großer Fläche auf Rollmaterial zu applizieren?
Ich habe jetzt nachgeguckt, ich darf nicht.
Wieso, du darfst doch, klar.
Nein, also Wikipedia sagt...
Lass mich erst raten.
Ja, dann rat mal.
Also, ich weiß nämlich nicht. Ich habe halt die Vermutung, da ging es halt um Farbkontrast zur Umgebung, dass die Züge möglichst stark auffallen als Werbeträger und sie von dem Rotton, der schon auf dem Streifen der ICEs zu finden war, dann so ein bisschen sich das haben abgeleitet. Weil die alten Züge waren sehr pastellfarbig und irgendwie nicht so richtig sichtbar. Die sind halt weggeschwommen. Also Werbeträger.
Ich zitiere, aufgrund ihres Signalcharakters und ihrer Bedeutungsverknüpfung mit dem Begriff Verkehr setzt die Deutsche Bahn seit 1996 die Farbe Verkehrsrot als Kennfarbe ihres Fahrzeugparks im Rahmen der Corporate Identity ein.
Verkehrsrot? Das ist doch
die Marketing-Schwachsinn.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Wo kommt die Verknüpfung zum Verkehr her? Wo ist der Verkehr sonst rot?
Ein
Warnschild.
Also,
rote Ampel.
Die Bahn
rote
Ampel steht
auch immer alles.
Ja, das ist die RAL-Farbe 3020. Ist das
Verkehrsrot? Auch Verkehrsgelb und Verkehrsgrün? Also, ich meine.
Ich weiß nicht.
Okay, Frage 2. Die Sache mit den Radgurten. Kind erdrosselt sich beinahe, deshalb sind neuerdings die Radgurte im DB-Nahverkehr abmontiert. Die Privatbahnen dürfen aber weiter Radgurte verwenden. Wie finden wir das?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich sie praktisch finde und sehr schade finde. Dass ich damit.
Ich finde, das ist Schisserei.
Ja,
das ist, ja. Da gibt es jetzt Radgurte seit wahrscheinlich 5 bis 10 Jahren. Die werden täglich von Millionen Menschen benutzt.
Genau.
Und dann stirbt mal ein Kind.
Genau, ja. Diese Relation. Das sichert Fahrräder. Das hat also viele Unfälle verhindert. Und das ist ein Unfall, ein tragischer Unfall. Das ist immer der Einzelfall. Und
genau.
Von dem Einzelfall.
Das ist genauso, du fährst angeschnallt Auto und überlebst damit Unfälle, die du sonst nicht überlebt hättest, ja. Aber dann fällst du mal aus Versehen in den See und kommst dann nicht mehr raus, ja, weil du dich nicht abschnallen kannst oder was auch immer. Oder wärst du abgeschnallt gewesen, wäre die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, dass du noch aus dem Auto rausgekommen wärst oder so. Ist halt so passiert. Das ist wirklich Schisserei. da muss man halt auch mal mit leben, dass halt Technologie, egal wie einfach sie auch sein mag, immer irgendwie Gefahren mit sich bringt. Ja, das ist halt immer eine Abwägung. Ist halt so. Ist dumm. Die Sache mit den Nummern, an der Lok. Ach so, habt ihr schon das System bei der DB durchblickt, das hinter den sechsstelligen Triebwagennummern an der Stirnseite steckt? Ich antworte mal zuerst, nein.
Ja.
Ich glaube, ja.
Es ist, müssen wir nicht erklären. Das war die Frage doch jetzt
beantwortet. Nein, ich muss es ergänzen. Also natürlich besteht ein System dahinter. Ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf nicht raten, aber es ist Radeln. Es besteht halt einfach aus Baureihe und einfach eine Durchnummerierung der Fahrzeuge. Das heißt, du hast die Bauwagenreihe und dann ist das erste Fahrzeug, dann hast du das zweite Fahrzeug, das ist 002, 003 und es wird einfach hochgezählt.
Und ich wollte gerade sagen, die ersten drei sind
die Baureihe.
Genau.
Und die letzten,
das heißt doch, dass es pro Baureihe nicht mehr als 9000 Fahrzeuge geben darf.
Im Endeffekt ja. Genau. Aber ich glaube, an die Limitierung ist auch keiner gestoßen.
Die S-Bahn Berlin hat in der letzten Baureihe immerhin 500 Züge gekauft. Hätten sie noch mal verlängert, dann.
Ja, dann machst du einfach eine neue Baureihe. Also, wenn du nachkaufst, ist es eine neue Baureihe. Das ist einfach eine Nummer höher.
Oder nicht Buchstaben davor? Ja, ist auch egal. Okay. Die Sache mit dem Lokmangel. Sollte man sich jetzt eine alte Güterzuglok kaufen und aufarbeiten lassen, wo der Lokvermietungsmarkt so boomt?
Nein.
Wenn man viel Geld hat?
Ja, grundsätzlich, wenn du das Geld hast, würde ich mir garantiert eine Güterzuglok kaufen, einfach nur, weil es geil ist.
Das Geld ist das Problem, und zwar
mich in den Garten stellen. Mach so ein Stück Schiene dazu, mach so ein ordentliches Fundament hin, damit es nicht im Boden versackt, alles. Und dann hast du
eine Lok. Aber keine Mietlok.
Wer hat denn schon eine Lok im Garten?
Also es wird teuer vermutlich, und zwar musst du halt diese Lok, du musst sie aufarbeiten, Sicherheitsbestimmungen und so fuhr. Und so wie es kommt, du musst sie halt auch für Sicherungssysteme auslegen. Und zwar in der Schweiz ist es halt einfach, glaube ich, ab nächstem Jahr oder übernächsten Jahr einfach Pflicht, dass du ECTS hast oder ECCS. Also European.
Immer verwirrend, weil es gibt, der Uni gibt es irgendwie ECTS und bei der Zügen gibt es European Train Control System, ETCS.
Genau. Ja, also dieses europäische Zugsicherungssystem. Ja. Das muss die Lok halt können am Ende. Der ist halt schwierig, ist halt teuer und es ist halt die Frage, was die Technik mitmacht. Und das andere kommt, die Energieeffizienz. So eine Scheiß-Lok verbraucht einfach viel, viel, viel Strom. Und ist die Frage, ob es sich wirtschaftlich lohnt, eine alte Lok aufzuarbeiten, die dann zu betreiben, die viel Strom verbraucht, weil die Strom musst du halt bezahlen. Kriegst du ja von der Bahn nicht kostenlos. Oder sich einfach lohnt, eine neue Lok zu bauen, die ganze Technik an Bord hat und einfach energieeffizient
ist. Ja, aber es meint auch hier für die Zwischenzeit, bis die neue Lok noch nicht da ist.
Da gibt's genug. Also ich glaube, das wird jetzt auf die drei neuen Loks noch nicht ankommen, die du leisten kannst.
Okay.
Du könntest ja versuchen, Lok zu klauen, eine ganz neue aus dem Werk und dann sie zu vermieten. Das würde sich vielleicht lohnen.
Stimmt.
Das ist nämlich einen kleinen Vorteil.
Kann man sich so eine, wer stellt so Loks her? Siemens wahrscheinlich, ne?
Ja, Bombardier.
Bombardier auch.
Ja, super. Genau. Kann man nicht, gibt's da nicht so wie bei, gibt's da vielleicht wie
oder bei Schwarzmarkt?
Wie bei Apple so Bombardier Care Plus, wo dann auch Eigenverschulden abgesichert ist, zahlst 80 Euro, kriegst eine neue Lok. Ich habe sie runterfallen lassen, es tut mir leid.
Lustigerweise, ich mache da mal einen Sprung, und zwar, das, was die Lokhersteller gerne machen möchten, ist tatsächlich auch die Wartung. Früher war es so, die Lok wurde gebaut, und man ist getrennte Wege gegangen, der Hersteller und der Betreiber. Das neue Ziel ist quasi so ein bisschen wie Software as a Service, also Lok as a Service zu machen. Naja, wir geben euch die Lok und wir verkaufen euch direkt die Wartung. Nach dem Motto, man verlängert quasi die quasi was man aus der Lok an Geld schlachten kann am Ende.
Ja.
Nicht nur die Herstellung, sondern auch die Wartung und den Service.
Ja.
Das ist ganz lustig, ehrlich gesagt. Das ist also das, was die Bahn halt, was die Hersteller machen wollen. Deswegen hast du auch jetzt in.
Das machen sie doch beim ICX, ne?
ICX wird so zum
Beispiel. Oder ist das?
Nee, da macht die Bahn die Wartung immer noch selber. Aber die Sache war zum Beispiel Siemens oder die Bombardier wollten sich für die S-Bahn bewerben und sagen: Hier, wir stellen.
Da war das, genau.
Die stellen die Loks her, wir machen die Wartung. Und es findet sich irgendein Betreiber, der halt das Servicepersonal stellt. Am Ende geht es tatsächlich nur um Servicepersonal. Und um die Lokführerin.
Gut, das war schon ein Satz zu viel. Die Sache mit den Schnellgüterzügen. Warum hat man die ersten ICE-Strecken für Güterverkehr ausgelegt und nutzt das heute nicht?
Doch, nutzt man. Also welche nutzt man nicht für? Also es gibt die eine ICE-Rennstrecke Und das ist die Rennbahn zwischen Köln und Frankfurt für den Güterverkehr, glaube ich, nicht genutzt wird. Und das liegt einfach daran, weil der fucking steil ist. Sonst nachts ist auf allen Strecken, sind die alle für Mischverkehre ausgelegt. Da wird gerattert bis zum Morgengrauen mit den Güterzügen.
Und zwar, das heißt, wenn man mal den letzten Regionalexpress sich irgendwo schnappt und der hat irgendwie Verspätung im Bahnhof, kann es sein, dass die einen dann über die Fernverkehrsstrecke schicken, damit man schneller am Ziel ist oder was?
Nee.
Also, ja, das Problem ist, wenn du nachts den letzten Metronom fährst, muss der manchmal auf Güterzüge warten.
Genau. Weil
ab 11 Uhr, glaube ich, die Güterzugpriorität, 11 Uhr?
Naja,
also, auf jeden Fall dann irgendwann später.
Na, irgendwann kaufen sich halt die Güterzugbetreiber einfach die Prios. So, und die sagen sich ja.
Ich glaube, es gibt auch so einen Umklapppunkt, meine ich. Aber
ja, ich glaube, es ist einfach nur bleibt. So, ab 11 Uhr, so lohnt es sich halt für die Prio-Strecken zu kaufen. Und dann sagt halt die DB Netz, tja, hat Prio gekauft, hat Vorrang. Dann wartet halt der doofe Metronom jetzt. Das ist nachts, also, ja.
Nee, erzähl's mal.
Na, es ist einfach, Deutschland hat Mischstrecken und es ist halt tagsüber, hast du hauptsächlich Personenverkehr plus bisschen Güterwaggon, weil es irgendwie so ein Altkrempel ist. Und nachts Güterverkehr. Und da wird gerattert, bis die Schienen knarzen.
Genau. Es gab, glaube ich, ein bisschen Probleme mit ihrer ersten ICE-Strecke Hannover-Würzburg, dass anfangs da auch Güterzüge, glaube ich, sogar Mischverkehr fahren sollten oder sowas, da nicht wegen Begegnung im Tunnel. Und ja. Es gab wohl auch ein paar Wagen, die einfach nicht durch die Tunnel durchpassten oder sowas. Aber das hat sich, glaube ich, alles hingerenkt.
Ja, vor allem muss Druckausgleich und du kannst auch einfach nicht so mit so einem
alten... Die fahren auch nur 160, ne, glaube ich,
genau.
Da.
Genau.
Schnell. Sie wollten einen super schnellen Güterzug, glaube ich, sogar in 80ern konzipieren. Also so einen Hochgeschwindigkeitsgüterzug, den gab es, glaube ich, auch nicht.
Ja.
160 ist ja, glaube ich, Maximum, oder?
Für Güterwagen, glaube ich, 200. 200.
Echt? Okay.
Ja, aber die fahren doch eigentlich immer viel langsamer, oder nicht?
Ja,
weil genau. Da doch.
Es ist halt einfach gerne mal so 800 Meter lang. Da ist einfach, da brauchst du halt zwei Loks.
Ja, nee, aber es ist auch vor allem so, dass halt langsamer fahren, also je schneller du fährst, ist es so ein bisschen exponentiell, was den Energieverbrauch angeht. Und wichtig ist ja, dass das Zeug billig ankommt. Und
vor allem brauchst du bei einem schnellen Zug brauchst du auch konsistent gute Wagen im ganzen Zugverbund. Wenn nicht, fliegt dir das auseinander. Ja. Die hast du fast gar nicht zusammen. Es gibt halt wenige richtig so Hightech-Güterzüge, die sind dann auch leise und schnell, aber die meisten sind ja irgendwie zusammengeräumt.
So, die Sache mit den Bahnherstellern. Wenn Siemens keine Züge mehr bauen würde, von wem sollten wir dann aktuelle Schnellzüge kaufen? Japan, Frankreich, Italien, Schweiz, Spanien, Polen, Ukraine?
Na, Polen finde ich spannend, da gibt es ja einfach keinen der erste Nahelegung ist natürlich Alstom in Frankreich. Das ja. Ist die ersten.
Wenn aber hässlich.
Ja, es ist sehr hässlich, ey. Also bin ich auf das deutsche klare
Design von Spoiler drauf machen und irgendwie so einen Fuchsschwanz dran.
Robust sind sie, aber hässlich.
Ja, da finde ich das deutsche Industriedesign von Siemens sehr, sehr geil, ehrlich gesagt. Ja. Dann hast du natürlich, was hast du noch an europäischen Anbietern? Nicht, hört auf, wir haben eigentlich die beiden Big Player und dann gibt es halt noch...
Italiener nutzen doch teilweise auch von Alstom Zeug, ne?
Ja, du hast irgendwie ein bisschen, du hast dann Bombardier, die dann irgendwann nochmal reinspielen könnten. Also wenn man Bombardier sagt, baut uns Fernverkehr zu, dann würden sie sagen, ja, würden wir machen, gib mal Geld.
Ja.
Die würden sich auch nicht nehmen lassen, die Chance. Sonst natürlich dann Japan ist die nächste Alternative. Da würde ich gerne...
Shinkansen, ja.
Ja, den würde ich gerne kaufen. Der hat auch eine beschissene, hässliche Nase. Also die ist lang gezogen,
genau.
Aber es ist pottenhässlich, das Ding. Aber es ist halt auch ein guter Zug. Und dann
die Spanier haben noch einen eigenen Hochgeschwindigkeitszug, diesen Dieselzug. Also die fahren überwiegend ja auch Alstom und Siemens, aber diesen einen, der verunglückt ist, das war eine Eigenbaugeschichte. Der ist nicht ganz so schnell, aber gilt als Hochgeschwindigkeit. Dieser mit dem komischen Diesel-Mitteltriebwagen, aber Elektrodiesel oder sowas.
Oh, keine Ahnung.
Ist gut für Mischformen und alte Strecken. Oder wenig. Der fährt auch ohne Strom.
Also hier, PESA SA aus Bujoj.
Ja, aber die PESA SA macht doch nur Straßenbahn- und Nahverkehrszüge. Die bauen doch keinen Fernverkehr, die PESA.
Ist irgendwie verlinkt im Chat. Hier.
Kunde?
Gdansk.
Ja. Aber die.
Traco 17.
Ja, aber die bauen. Jetzt ist ja aber Nahverkehr. Das ist doch kein Fernverkehr. Kann das Ding überhaupt über 160?
Ja, Züge sind es, das stimmt.
Ja, Züge sind es natürlich, aber es ist halt Nahverkehr alles. Na, aber die Polen sind da, also die PESA ist da ganz groß drauf. Also wenn du in Stettin bist und mit der Das ist ein Peser Straßenbahn unterwegs, die sind relativ schick, die sind leise und die haben alle WLAN. Das ist schon, die Polen sind da, auch die Nahverkehrszüge, die rüsten da gerade krass auf. Die haben einen Nachteil, dass deren Finanzierung halt absolut nicht gesichert ist. Und dass das aber demnächst wirklich kollabieren wird, vermutlich. Aber die PESA wäre möglich. Und dann gibt es natürlich, wo ich mir noch vorstellen könnte, europäisch wäre Tschechien, Skoda. Und die bauen Züge. Da könnte ich mir vorstellen, dass da sowas wie so ein leichter Fernverkehrszug im Sinne von 160, 200 möglich wäre bei denen. Weil darum geht's. Wir reden ja im Zweifel nicht von Hochgeschwindigkeit, sondern von von Hochgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, was war die Frage?
230 brauchen wir das schon. Oder sagen wir 200 brauchen wir auf jeden Fall.
Ja. Wobei in Deutschland ist der Durchschnitt zu 160.
Schnellzüge ist die.
Ja, der Durchschnitt ist ja sowieso egal. Ne? Man muss da angeben. Hier, zack.
Ja.
Gut. Die Sache mit den
Schnellen. Ich würde persönlich bei Bombardier kaufen. Die mag ich. Die haben ein cooles Design und sind verhältnismäßig robust.
Ah, ich weiß nicht. Bombardier finde ich immer so ein bisschen klapprig.
Nein, tut mir leid, mit den Talent 2 Zügen haben sich auf die Nase gelegt.
Na gut.
Gut, anderes Thema, es geht hier um Fragen. Die Sache mit den Schwellen. Plastik, Beton, Holz, Stahl oder feste Fahrbahn, was ist hier eigentlich nachhaltiger?
Nachhaltig, keine Ahnung. Aber sinnvoll, Beton? Stahlschwellen habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
Doch, gibt's manchmal.
Ja?
Aber nur so kurze Stücke.
Naja,
komische schräg versetzte aus Stahl in manchen Ländern.
Verbiegt sich das
so? Sind so halb versetzt in der Mitte.
Auf Zeit?
Naja, feste Fahrbahn. Feste Fahrbahn hast du zum Beispiel Berlin-Hannover. Hast du jetzt das Problem gesehen mit der Flut, dass das Wasser halt nicht absauft. Also es konnte halt nicht durch. Das wäre halt bei normal.
Ja, aber es geht ja um Nachhaltigkeit.
Ja, das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß nicht, was nachhaltiger ist.
Es geht eher um was heißt denn nachhaltig? Liegt möglichst lange oder ist möglichst günstig in der Pflege? Oder
ja, das ist wahrscheinlich alles sowas und auch so Umweltdinger.
Ja, dann Holz.
Holz wahrscheinlich, ne?
Ja.
Also wie lange angeblich wäre ja die feste Fahrbahn so insgesamt gar nicht so schlecht.
Ja.
Wie lange halten denn die Holzteile? Wann sind die Holzteile, die jetzt gerade ausgetauscht werden durch Beton, wann sind die eingesetzt worden? Also 30 Jahre liegen die doch bestimmt, oder nicht?
Es kommt ja darauf an, wie schnell du fahren willst. Wenn du Hochgeschwindigkeit machen willst, ist Holz jetzt nichts.
Ja. Ja.
Wenn du da lange, lange langsam drauf fahren willst, ist es total gut. Ja, also.
Okay.
Ich glaube, man muss auch wirklich gucken, weil was ist der Zweck der Strecke, wie soll die eigentlich befahren werden?
Die Sache mit den Streckenreaktivierungen. Sollten Häuslebauer, die auf zu reaktivierende Bahnstrecken gebaut haben, eins hinter die Löffel bekommen? Siehe
langfristige Landespolitik.
Ja, weil es freigegeben wurde.
Aber dann ist doch nicht zu reaktivierende Bahnstrecken. Da sind es deaktivierte Bahnstrecken.
Da gibt es eine einfache Lösung, die nennt sich Flurbereinigung. Das ist ein schönes Wort.
Mhm.
Und ist halt Enteignung. Und zwar Enteignung für den Zwecke der Gesellschaft. Dann gibt es Geld und verpiss dich.
Das ist, also kann man machen. Geht halt. Das ist genauso, Straße wird gebaut. Ja, und es sind im seltensten Falle, also was heißt, es passiert schon, ja. Passiert auch manchmal, dass ganze Dörfer umziehen müssen. Das ist auch so ein Fall. Aber wenn Straßen gebaut werden, geht das halt sehr oft auf Land, das irgendjemandem gehört.
Ja. Wirklich eine Entschädigung?
Genau.
Und dann war's das.
Also.
Ja.
Die müssen keins in die Löffel bekommen, die müssen dann umziehen.
Ja.
Ja, also die kriegen natürlich eine Entschädigung dafür, ganz klar. Aber. Wenn man sagt, also möglich ist das prinzipiell und das ist auch irgendwie so die richtige Art und Weise, dann damit umzugehen, wenn man die Strecke reaktivieren will, weil ich denke mal, dass du sozusagen Strecken eher reaktivieren kannst, als komplett neue Strecken irgendwo durchzuplanen. Weiß ich aber nicht,
Ich wundere mich nur, dass überhaupt, also es sind Strecken, die mal aktiv waren und dann noch nicht ganz abgebaut sind, sind ziemlich lange erstmal überhaupt nicht Bauland. Bis da mal jemand baut, also dann ist die Strecke aber wirklich schon ziemlich lange weg und ob die wiederkommt.
Ja.
Weiß nicht, vielleicht ist das irgendwann mal passiert, aber.
Und vor allem, Großteil so alten Bahnstrecken sind auch gerne mal einfach zu Straßen geworden. Also zum Beispiel in Salzgitter.
Fahrradwege auch, ne?
Fahrradwege. Und da ist halt so Salzgitter-Derneburg, das wurde stillgelegt und dann liegt das jetzt da die A39. Da haben sie einfach den freien Raum gleich direkt genutzt und Autobahn hinterbetoniert. Fahren Sie fort.
Wohin? Die Sache mit den Bahnsteigkarten. Bahnsteigkarten wieder einführen, wenn ja, wie viel Geld so eine kosten? Ja, 10 Cent. Einfach nicht, weil es irgendwie sinnig ist, sondern weil es cool ist.
Na, stopp. Also in München kosten sie 40 Cent.
In München gibt's das noch?
Ja, natürlich. So, und in Berlin ist die Regelung, da darf sich für den Bahnsteig ohne Fahrkarte nicht aufhalten. Steht in den Verkehrsbeförderungsbedingungen.
Ja, bla bla.
Ich halte es für Bullshit. Weil, was sollst du, hä? Du willst halt Leute transportieren. Und wer sich aufhalten will, dann soll sich halt aufhalten, die soll halt im Weg stehen.
Ich finde, die sollten.
Du willst doch Liebende am Zug, die sich verabschieden, nicht noch extra belasten mit bezahlen. Das
machen wir folgendermaßen.
Du willst eine Revolution mit Bahnsteigkarten.
Stopp, Moment, folgendermaßen.
Erzähl sie mal.
Also, wir machen Folgendes. Die Leute dürfen nach wie vor ohne Bahnsteigkarte an Bahnsteig.
Ja.
Die Bahn bietet aber zum Selbstkostendruckpreis an den Automaten Bahnsteigkarten an. Alle sind glücklich.
Und zwar zum Sammeln pro Bahnsteig mit Motiv.
Genau, irgendwie zum Sammeln, da steht dann drauf, du bist hier, keine Ahnung, das ist jetzt Gleis 10 und 11 im Bahnhof irgendwo.
Quasi Foursquare in Bahntechnik.
Genau, und dann kostet das, das in die Automaten einzubauen, dürfte nicht das Riesenproblem sein. Was wird das denen dann kosten, so ein Ausdruck, 20 Cent, vielleicht auch 50 oder so?
Naja.
Wieso naja? Ist doch schön, zum Sammeln. Ich habe alle Bahnsteige Deutschlands hier.
Automat ist Kacke, das ist das
Thermotransfer
erzeugt, das verlässt irgendwann die Farbe.
Ja, das willst du nicht sammeln. Es gibt tatsächlich Leute, die im Zweifel auch mit diesen, wie heißen die, irgendwas mit T, wo du rauf und runter machst. Helft mir mal.
Rauf und runter machst, da kannst du mit vielen Sachen.
Nein, also du bist doch dieses Wegelein auf der Schiene und wo du rauf und runter pumpst.
Ach, Draisinen,
danke. Dass sie im Zweifel sogar Draisinen nehmen, um einfach jede Bahnstrecke in Deutschland zu befahren, Leute.
Ja.
Also auch illegal befahren.
Ja, aber dann kann man doch sowas.
Alte Menschen, die quasi ihre.
Ja, aber siehst du, dann ist doch gerade gut, dass man sowas anbietet. Also ich würde das machen.
Ja.
Das wäre so eine Sache, die würde ich sofort sammeln.
Glaube ich nicht.
Doch.
Also da muss halt das wertiger aussehen.
Ja, klar, aber dann muss es halt irgendwie ein schöner Druck sein, der halt lange hält. Ja, sowas kann man ja auch mit, was weiß ich. Also irgendwas muss es dann auch, das muss auch möglich sein.
Machen Sie mal weiter.
Mit der Bahn, die Lokführer kürzt, naja.
Und dann kannst du, ja, aber dann kannst du doch immer noch sagen, hier, und jetzt hast du irgendwie 200 Bahnsteige gesammelt, ja. Und dann kommst du
immer. Kriegst einen 5€ Verzehrgutschein.
Ja, oder irgendwie so hier, keine Ahnung, Bahnsteige aus allen Bundesländern Deutschlands, 5€ Verzehrgutschein. Oder du hast hier 200 Stück gesammelt, jetzt kriegst du mal hier eine Freifahrt mit der Museumsbahn, sonst wo, wenn du mal zu Besuch bist.
Naja.
Finde ich super, finde ich klasse. Bahnsteigkarten rocken. So. Die Sache mit dem China-Güterzug. Wird die internationale Seeschifffahrt irgendwann zu teuer und man steigt auf den Güterzug aus Fernost um?
Ich glaube, es ist kein Problem des Preises und der Zeit. So ein Zug ist einfach schneller als ein Schiff.
Ein Problem der Politik auch teilweise. Durch die ganzen Länder, die man da durchfahren muss.
Ja. Und was
wobei,
noch
so viele
auf See,
sind jetzt nicht.
Was noch auf See ganz gut geht und was in Ländern nicht so einfach geht, ist einfach den letzten Dreck verbrennen. Weil du halt, wenn du auf dem Land bist, dann musst du halt, und selbst wenn du in China bist oder sonst wo, irgendwelche Umweltstandards wird es geben, bei so riesengroßen Tankern. Die haben zwar auch Diesel an Bord,
aber die verbrennen Schweröl.
Aber das machen sie, damit fahren sie halt nur, bis sie halt aus der 12-Seemeilen-Zone sind.
Und dann wird halt die letzte Bitumendrecke verbrannt.
Genau, das ist ein richtig dickflüssiger Scheiß, der so richtig die Umwelt verpestet, aber da gibt's halt, ist halt. Ne?
Also ich sehe.
Aber grundsätzlich, ja.
Also es fährt ja, glaube ich, jetzt einmal pro Woche ein Güterzug von Deutschland nach China. Das einzige Problem ist, du hast einfach die verschiedenen Breiten auf der Strecke. Du musst halt ummodeln. Ja. Und der nächste Schritt ist einfach, wenn du diese Strecke elektrifiziert hast und die irgendwie noch mit Ökostrom betreibst, dann ist das unschlagbar von der Geschwindigkeit, von der ökologischen Bilanz.
Ja, aber was du halt schon sagen musst, du musst halt richtig viele Schienen bauen, damit du so viel hin und her geschoben kriegst wie mit dem Schiff, ne? Das sind kleine Städte, die da auf dem Meer unterwegs sind.
Ja, klar.
Ja.
Aber ich finde schon, wäre spannend.
Es ist auch noch ein anderes spannendes Thema. Tatsächlich gibt es konkrete Planungen von Hochgeschwindigkeitszügen von China nach Europa. Die sind da dran. Klingt total absurd, aber die sind da dran. Nicht unbedingt, weil das irgendwie so toll wäre für da rumfahren, sondern das ist tatsächlich Außenpolitik von China, sich mit Ländern zu einigen, die Rohstoffe haben, zu sagen, wir bauen euch dann Zug durch und dafür kriegen wir euer Aluminium oder Lithium oder irgendwas. War schon ziemlich krass, was da passiert.
Naja, aber ich weiß nicht, ob es mir den Charme kaputt macht, einfach irgendwie eine Woche lang mit der transsibirischen Eisenbahn durch die scheiß Tucker von Russland zu tuckern. Scheiß Pampa von Russland zu. Also ich würde es gerne machen. Ich würde gerne mich irgendwie in die Holzklasse setzen, in so einen Waggon, eine Woche lang durch Russland tuckern.
Fünf Tage im ICE bis China zu fahren, hat auch einen gewissen Charme.
Na, also wenn du mit dem ICE von China nach, dann dauert es maximal 24, 30 Stunden. 100 pro. Das ist das Ziel. Na, also du musst, also so die transsibirische Eisenbahn fährt 5 Tage mit Pausen, fährt die maximal 60 oder 70 km/h.
Krass.
Und du hast, also wie viele Kilometer musst du überbrücken? Da kannst du das durch 300 teilen. Sag mal, du kannst 350 fahren.
Ich habe letztes Mal gehabt, 7000 ungefähr sind es, glaube ich.
7000?
Luftlinie, also es ist natürlich viel mehr.
Sagen wir 10.000, sagen wir 10.000 Kilometer durch 350, was du durchschaffst, hast du es in 28 Stunden.
350 war schon hart gerechnet.
Naja, aber es ist halt, also ernsthaft, das ist 350, ist problemlos möglich. Das ist eine gerade Strecke ohne, du kannst einfach durchbeschleunigen. Lass es noch mit Bahnhöfen umstiegen. Alles ist ein, dann lass es am Ende vielleicht 48 Stunden sein.
Also sind 43 bei 230 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit auf 10.000. Aber ohne Anhalten.
Ja.
Okay, aber ist cool.
Gut. Ich
würde es gerne machen.
Gut, lange Bahnfahrten finde ich auch prinzipiell in Ordnung. Ja, hier, Toni, danke für die ersten 10. Ja. Jetzt durch die neue Regelung wirst du uns ja noch 90 Folgen lang begleiten, bis die 100 tollen Bahnfragen da sind.
Ich bin echt gespannt, was da noch kommt, weil 100 ist schon viel.
Und die Fragen.
Jetzt 3 pro Person. Die Fragen sind super. Ich finde wirklich, ich möchte die restlichen auch haben.
Die Fragen sind schön.
Das stimmt. Ja.
Gut, dann können wir jetzt auch hier
Feierabend machen.
Ja.
Dann
Pipi.
Ja. Muss Pipi. Dann sagen wir mal Tschüss und bis die Tage.
Wir mal Tschüss und bis die Tage.
Ja.
Tschüss und bis die Tage.